Man könnte jetzt sagen, ich kann es mir leisten, günstig zu sein, weil ich nicht so viel Geld verdienen muss. Ich leiste mir aber eigentlich genau das Gegenteil. Ich leiste es mir vielleicht auch für die Provinz oder ganz allgemein relativ teuer zu sein, weil ich nicht jeden Job nötig habe. Meine Rechtfertigung, dabei zu sein, war dann immer die Kamera, ne? Also ich konnte mit meiner Kamera umsonst auf die Konzerte. Und das, was ich beigesteuert habe, war halt Fotos machen. Ich musste nicht die schwere PA durch die Gegend schleppen. Und auf der Bühne stehen konnte ich nicht, dafür war ich nicht gut genug, aber ich durfte neben der Bühne stehen und Fotos machen.
Moin, mein Name ist Nils Hendrik Müller und ihr hört den Pickdrop-Podcast Wohin mit den Händen. Ich habe mir im Laufe meiner Profijahre als Fotograf eine Menge Fragen gestellt und weil das Beantworten von Fragen alleine nicht so viel Spaß macht, habe ich mir wieder Unterstützung geholt. Mein heutiger Podcast-Partner hat in diesen Zeiten ein frisches Studio bezogen, fotografiert nicht voll, sondern halb frei, liebt Radfahren, Radfahrer und ihr Werkzeug, ist der erste Fotograf, auf dessen Seite ich eine klare politische Aussage für potenzielle Auftraggeber gefunden habe und bezeichnet sich in seinem Leben jenseits der oben genannten halbfreien Fotografie als Resident Photographer in einem Natural History Museum. Hallo Christoph Steinweg.
Moin Nils, grüß dich. Hi, danke ja. Für die Einladung.
Also ich beobachte dich, schön, dass du da bist, ich beobachte dich schon eine ganze Zeit, in dem Moment, als ich dein Posting über dein wirklich frisches Studio gesehen habe, habe ich mir gedacht, ja, ist der jetzt dumm, naiv oder sieht er irgendwas, was andere Fotografen nicht sehen? Warum? Ne? Und ich habe gedacht, vielleicht ist da, weil wir haben ja in letzter Zeit häufiger drüber gesprochen, ich habe mit dem Klaus Melentin darüber gesprochen, ich habe das Gefühl, dass viele dystopische Ansätze vielleicht in die richtige Richtung führen, einige aber auch überhaupt nicht, und habe mich dann gefragt, das will ich genauer wissen. Erklär mir das.
Boah, ich weiß gar nicht, ob das aus meiner Perspektive sowas Besonderes ist, wie du das jetzt wahrnimmst, oder auch generell muss ich auch sagen, ich war so ein bisschen überwältigt davon. Ich habe einfach einen Instagram-Post gemacht, um irgendwie zu sagen, dass ich ein neues Studio habe. Das kam so ein bisschen, weil ich tatsächlich so Behind-the-Scenes-Content gemacht habe von den ersten Jobs, die ich da geschossen habe und den ganz gerne posten wollte und so ein bisschen das Gefühl hatte, ich kann das jetzt nicht einfach raushauen, ohne darüber zu sprechen, dass ich da einen neuen Raum habe. Und ich habe gar nicht damit gerechnet, dass das irgendjemanden interessiert. Also normalerweise hat so ein Post bei mir 20 Likes und geht irgendwo im Nirvana unter. Und bei diesem Studio-Post hat sowohl auf LinkedIn als auch auf Instagram gab es wahnsinnig viele Reaktionen. Ich glaube, im LinkedIn-Universum sind so 150 Likes und 20 Kommentare auf jeden Fall schon fast was Virales. Zumindest in meiner Blase. Und ich weiß aber gar nicht, ob das wirklich so besonders ist. Ich habe eher so ein bisschen das Gefühl, dass da so ein Generationenwechsel stattfindet. Also ich sehe viele ältere Kolleginnen und Kollegen, auch viele renommierte Namen irgendwie ihre Studios aufgeben. Vor allem auch hier lokal viele Leute, die relativ etabliert lange waren, geben ihre Studios auf. Das fällt mir aus der Richtung auf. Gleichzeitig sehe ich aber auch ganz, ganz viele jüngere Leute irgendwie was Neues starten. Da bin ich, glaube ich, bei weitem nicht der Einzige. Und es ist, glaube ich, auch eine Standortfrage, ne? Münster ist nicht Berlin. Hier gibt es jetzt nicht 400 fette Werbefotografie-Studios. Hier gibt es eine ganze Reihe Studios. Das ist eigentlich fast alles B2C. Ne? Da geht es um Leute, die halt vor allem irgendwie Pärchen, Familien, solche Geschichten fotografieren. Und ich teile mir das neue Studio zum Beispiel auch mit einer Kollegin aus Münster, die eben genau das macht, die ist auch so ein bisschen hybrid unterwegs, irgendwo zwischen der B2B- und B2C-Welt, die macht so ein bisschen Werbekunden, die macht aber auch relativ viel Familienhochzeiten, solche Geschichten, und in der Sphäre sind Studios irgendwie noch sehr normal, finde ich.
In diesem B2C-Bereich?
Genau, da habe ich zwar gar nichts mit zu tun, aber in der Sphäre gibt es in Münster 5 oder 6 Studios, also was für eine kleine Stadt wie Münster ja auch schon irgendwie. Also ich habe nicht so das Gefühl, dass das so wahnsinnig besonders hier ist. Aber vielleicht hat das auch ein bisschen was mit der ja doch sehr unterschiedlichen Branche zu tun. Ne? B2C, B2B sind schon zwei sehr, also ich finde immer fast, das sind zwei verschiedene Arbeitsbereiche komplett.
Ja, ich habe auch das Gefühl, dass du verschiedene Genres da komplett trennen musst. Ne? Die Frage, die ich mir stelle auch, du hast eben den LinkedIn-Kosmos gerade angesprochen. ich versuche mir in ganz vielen Situationen halt Informationen zu verschaffen oder auch ein Bild zu verschaffen. Und das Problem ist aber, dass mir der Algorithmus halt vollkommen in den Rücken fällt. Ne? Das heißt, in dem Moment, wo du anfängst, dich damit zu beschäftigen, wird dir ja nur noch sowas ausgespielt. Ne? Das heißt, von morgens bis abends KI und was das alles macht, was das mit uns macht und so weiter und so fort. Und ich versuche halt auch im Gespräch zu bleiben und Fotografen zu finden, mit denen ich mich darüber unterhalte, weil ich einfach wissen will, wie ist der Gesamtimpact? Und zwar nach Genres oder du hast jetzt gerade Branchen genannt, unterschieden. Und ich finde das eine ganz, ja, ich finde das eine ganz schwierige Frage einfach, weil ich das Gefühl habe, wenn der Algorithmus zu stark ist, dass das, ja, dass das eben auch was mit der emotionalen Ebene der Kollegen, der Kollegin macht. Weil wenn dir jeder von morgens bis abends erzählt, die Welt geht unter, das ist so ein bisschen wie eine Radikalisierung im Internet nur umgekehrt.
Ja. Ich fühle das aber auch so gar nicht. Also ich habe witzigerweise, ich habe mich mit dem Thema KI auch beschäftigt, bin ja auch noch irgendwie ein Ticken jünger, verspüre auch irgendwie den Grundimpuls, da am Ball sein zu müssen. Ich muss sagen, mir macht das nicht wirklich viel Spaß. Also ich habe so ein bisschen so aus diesem Gamification-Bereich drauf gucken, finde ich das schon irgendwie ganz interessant. Das hat so ein bisschen was von einem Computerspiel, aber es ist für mich nicht Fotografie, es gibt mir nicht mal ansatzweise das, was mir Fotografie gibt. Ich bin auf die Ergebnisse, die ich da rauskriege, nicht mal ansatzweise stolz, so, weil es fühlt sich für mich nicht real an. Und ich habe aber auch gar nicht so das Gefühl, dass das meine Arbeit bedroht, was vielleicht so ein bisschen daran liegt, dass ich eben nicht in dieser Top-Notch-Werbefotografie unterwegs bin. Auf der einen Seite und weil ich auf der anderen Seite auch relativ viel im Freundeskreis und auch über meine Frau, die auch selbstständige Fotografin ist, viel aus dem B2C-Bereich mitkriege und einfach sehe, dass das da gar keine Rolle spielt. Ne? Also in der Hochzeitsfotografie wird KI sicherlich irgendwann auch irgendeine Rolle spielen, aber bei weitem nicht so drastisch wie in der Werbebranche. Und ich glaube auch nicht, dass es da in diesem B2C-Bereich wirklich die Jobs bedroht in der Form, wie es das in der Werbebranche tut. Und ich habe auch das Gefühl, dass es auch auf dem Level, auf dem ich unterwegs bin, so im Corporate- und Lifestyle-Bereich, auch eigentlich nicht wirklich, zumindest jetzt noch nicht, eine Bedrohung darstellt, weil ich so ein bisschen das Gefühl habe, da geht es gar nicht nur immer um ein Bildergebnis, sondern da geht es auch um den Prozess und da geht es vor allem auch darum, dass die meisten meiner Kunden wissen überhaupt nicht, welche Bilder sie brauchen. Und wenn du nicht weißt, welches Bild du brauchst, kannst du es auch nicht prompten. Ne? Also du brauchst am Ende trotzdem immer noch irgendjemanden, der dich, was deine visuelle Sprache angeht, berät, jemanden, der dich da an die Hand nimmt. Und da sehe ich mich dann im Zweifel auch in der Zukunft vielleicht nicht mehr die Kamera in der Hand halten, wenn es ganz doof läuft, aber zumindest in diesem Bereich, wie gesagt, meine Kunden brauchen da die Beratung, die brauchen den Austausch, die brauchen den Kontakt, die schätzen auch das Erlebnis ganz oft. Ich habe ganz oft das Gefühl, dass so, ich mache ja so, ich sage mal, ich mache kleine Jobs für große Kunden und große Jobs für kleine Kunden. Ne? Ich habe viel so Mittelständler.
Oh, das ist schön. Darf ich das in meinen aktiven Wortschatz übernehmen?
Sehr gerne. Ich habe so ein paar größere Namen irgendwie im Portfolio. Das sind dann aber meistens eher kleine Aufträge. Und dann habe ich viel so Mittelstand, wo ich dann durchaus auch mal ein bisschen größere Aufträge
Ach so rum meinst du das? Ich dachte, dass du ich habe das falsch verstanden. Deshalb, ich finde das so auch genial, ne, was du gerade sagst. Aber vorher habe ich gedacht, dass wenn man große Jobs hat, dass man dann halt einfach, also für große Kunden arbeitet, dass dann die eigene Leistung eigentlich kleiner ist, weil man gar nicht so viel beratend tätig ist und das Ganze auf einem ganz anderen Level läuft. Und wenn du für kleine Kunden arbeitest, ist der Aufwand, aber auch die Gestaltungsmöglichkeit einfach viel höher. Weil das Ganze erstmal entwickelt werden muss gemeinsam.
Ja, das sowieso. Also ich muss auch sagen, ich arbeite eigentlich lieber für kleine und mittelgroße Kunden, weil zum einen ist die Wertschätzung größer. Ich habe das erlebt, dass immer wieder, dass so seitens Agenturen und je größer der Kunde, je mehr Fotografie der Kunde bucht und bezahlt, je mehr verschiedene Fotografinnen und Fotografen bei dem Kunden ein- und ausgehen, desto weniger Feedback kommt da, desto weniger Wertschätzung kommt da. Ist ja auch irgendwie logisch, ne? Wenn ich
darf ich da eine Zwischenfrage stellen? Ja, genau. Du hast gesagt, bei großen Kunden und Agenturen. Redest du da von Endkunden oder beschreibst du Jobs, wo eben Agenturen dazwischen geschaltet sind oder beides?
Beides, wenn der Endkunde eine gewisse Größe hat, ne? Also wenn ich jetzt an Endkunden denke, die bei mir als Direktkunden dabei sind, die aber eine eigene Marketingabteilung haben, dann wird da auch keiner mehr vom Stuhl fallen, wenn ich die Bilder rausschicke. Ne? Also wenn die meinen Link kriegen und sich die Bilder anschauen, dann springen die nicht vor Begeisterung im Kreis. So, das passiert bei kleinen Kunden aber manchmal schon, dass die dann auch wirklich einfach hinterher anrufen und sich bedanken und sich freuen und irgendwie eine Form von Feedback geben oder sowas wie eine Google-Bewertung schreiben. Und das ist irgendwie, das gibt mir zum einen irgendwie viel und zum anderen ist es auch einfach, die Gestaltungsmöglichkeiten sind bei kleineren Kunden immer größer, weil ich da natürlich irgendwie reinkomme und die Leute haben wirklich keine Vorstellung davon, welche Bilder sie wollen, brauchen, wie das aussehen könnte, wie man die Räume in Szene setzen könnte, was auch immer. Bei großen Kunden gibt es da natürlich eine klare Vorstellung und genau da ist, glaube ich, auch die Gefahr von KI dann gegeben. Ne? Also wenn der große Kunde sagt, es ist für mich mittlerweile einfacher, ein altes Bild zu nehmen und das mit einer Handyaufnahme zu kombinieren, der KI zu sagen, hier, der Raum hat sich verändert, mach mir bitte ein neues Foto mit den neuen Komponenten, die da drin stehen, mit den neuen Möbeln, aber im gleichen Stil, bums, hast du das Ergebnis und da brauchst du keinen Fotografen mehr für anrufen. Der kleine Kunde hat gar keine Vorstellung dafür. Der kleine Kunde braucht überhaupt erstmal den Fotografen, die Fotografin in seiner Sphäre, um da an die Hand genommen zu werden mit der Fragestellung, was brauche ich denn eigentlich für Bilder und wie könnten die denn überhaupt aussehen?
Also der Kunde ist König, das heißt aber nicht, dass er weiß, was er will.
Richtig.
Um meinen Professor zu Studienzeiten zu zitieren. Gut, also Studio ist kein Anfall von Größenwahn, es ist ein Gemeinschaftsstudio. Equipment gibt es ja aktuell billiger, weil so viele Kollegen das Ganze aufgeben. Ich habe ja mich mit dem Thorsten Rother unterhalten. Der hat ja mit dem Rauskommen der ersten Midjourney-Version
gleich sein ganzes Zeug verkauft.
Der hat einmal sein ganzes Zeug verkauft und hat gesagt, okay, meine Arbeit ist beendet. Finde ich auf seine Art auch irgendwie konsequent. Ich finde das, was du gerade gesagt hast, auch sehr spannend im Hinblick auf kleine und große Kunden, weil ich glaube nämlich auch, dass die Weiterentwicklung von Bildsprachen für große Kunden eigentlich darauf basiert, dass man auch mit kreativen Dienstleistern weiterarbeitet und nicht Bestandsmaterial durch die KI so, dass dieses Ding, wir haben das immer schon so gemacht, wir nehmen jetzt nur die KI, weil sich der Raum verändert hat. Ich glaube, dass die sich mittelfristig damit keinen Gefallen tun.
Nee. Das sowieso nicht. Ich habe auch sowieso das Gefühl, dass man sich generell, Fotografie ist ja nicht nur ein Ergebnis. Also es ist ja in den seltensten Fällen so, oder zumindest erlebe ich das in meiner Fotografie so, dass das Ergebnis wirklich die alleine ausschlaggebende Geschichte ist. Es ist nicht der einzige Faktor, sondern Fotografie ist immer auch ein Erlebnis. Gerade so, du wirst das kennen im Corporate-Bereich, gerade für Mitarbeitende ist das immer eine Identifikation mit dem Unternehmen, das ist ein Event, was da stattfindet, da kommt jemand zum Fotografieren, das ist was Besonderes, das hat was mit Identifikation zu tun. Zumindest erlebe ich das bei vielen Kunden so alles, was ich irgendwie so im Corporate-Bereich habe, zumindest ist das oft so, dass das irgendwie auch ein besonderer Tag ist, der Fotoshoot-Tag, an dem dann irgendwie jemand kommt und da irgendwie groß aufbaut und dann wird da irgendwie groß Tamtam gemacht. Das ist halt auch was dazugehört, ne? Und das kann eine KI niemals ersetzen. Und ich glaube, dass in diesem im weitesten Sinne ja doch irgendwie dokumentarischen Bereich, in dem du ja auch unterwegs bist, es ist ja eine Form von Dokumentation in den meisten Fällen im Corporate-Bereich, da gehört halt auch das mit dazu, ne? Und da will man halt irgendwie, da will man das echte Leben zeigen, da will man die echte Arbeit zeigen, da will man echte Menschen sehen. Und das ist ja ein Trend in Richtung, sag ich mal, Ehrlichkeit, der auch ohne KI vorher schon da war. Ne? Die Entscheidung, buche ich mir jetzt für ein Corporate-Foto ein Model oder stelle ich da echte Mitarbeitende hin? Das ist ja schon immer eine Fragestellung gewesen, die verschiedene Agenturen, verschiedene Fotografinnen, Fotografen sehr unterschiedlich beantwortet haben. Und letztendlich setzt sich das bei KI dann einfach fort. Ne? Also möchte ich eine echte Baustelle fotografieren mit echten Leuten, die da arbeiten oder möchte ich das Ganze von KI generieren lassen? Bevor ich jetzt hingehe und das Ganze fake und da Models hinstelle und da irgendwie den Hintergrund mit CGI austausche, dann kann ich auch direkt KI benutzen. Das sehe ich ein, ne? Also da sehe ich irgendwie den Use Case, der tatsächlich auch Jobs verdrängen wird. Aber wenn ich die aktive Entscheidung treffe, ich möchte eine echte Baustelle mit echten Mitarbeitenden, mit echtem Licht, dann ergibt KI einfach schon aus der Grundidee heraus keinen Sinn an der Stelle. Ne, das ist so ein bisschen das, was ich hatte jetzt zuletzt die Folge mit Klaus Mellentin gehört, was er ja auch zum Beispiel sagt, ne? Also, dass diese Entscheidung, nur mit echten Menschen zu arbeiten, an der Stelle was ist, was dich als Bildschaffenden halt auch irgendwie in den Kosmos heben kann, wo du von KI gar nicht mehr angerührt werden kannst, vielleicht.
Wir unterbrechen diese Folge kurz für den Hinweis auf unseren Sponsor. Und der Schutz für dieser Podcast von der Bildübertragungsplattform PicDrop. Und wenn ihr selbst noch nicht mit PicDrop arbeitet, kleiner Tipp von mir als täglicher Nutzer. Es lohnt sich, auf der PicDrop-Seite einmal nachzuschauen, was PicDrop ist, was PicDrop kann und vor allen Dingen, was PicDrop für euch und euer Fotobusiness tun kann. Das ist nämlich unter Umständen eine ganze Menge. Schaut es euch an und guckt, wie ihr es für euch nutzen könnt. Und jetzt viel Spaß weiterhin mit der Folge.
Gut, die Frage ist natürlich an der Stelle, wie du schon gesagt hast, Kunden und Agenturen haben da auch immer schon unterschiedliche Meinungen gehabt. Also nicht, dass die Kunden andere Meinungen haben als der Kunde, sondern es gibt Kunden, die sehen das. Es gibt Kunden, die wollen partout keine Mitarbeiter haben. Es gibt Agenturen, die wollen partout Mitarbeiter haben und umgekehrt. Und da gibt es halt unterschiedliche Ansätze. Ich habe grundsätzlich das Gefühl, dass sich vor allen Dingen auch die, also im klassischen Kampagnenbereich ist das eine, aber das jetzt gerade auch, wenn es darum geht, einer Marke ein Gesicht zu geben, also das ganz klassische Branding, was Agenturen ja machen, was ja ihre Aufgabe ist, dass Branding-Agenturen sich da an manchen Stellen ja so ein bisschen auf diesen KI-Hype aufspringen, mit allem, was da jetzt toll möglich ist, ne, Feuerwerk, und das Ganze dann eben zum Teil schon fast in so eine kitschige, so einen kitschigen Bereich rutscht, weil man ja jetzt so viel machen kann. Und das Problem ist, wenn das alle machen, dann wird alles knallbunt. Und was mir da persönlich einfällt, ist, ich musste im Studium im Kurs Typografie, haben wir am Anfang sind wir dazu verdonnert worden, ein Pamphlet zu lesen, ein kleines Buch, das da heißt Gute Drucksachen durch, nee, schöne Drucksachen durch gute Typografie von Jan Tschichold. Das muss so aus den 50ern gewesen sein. Und das ist relativ, also wir mussten das am Anfang lesen und dann haben wir irgendwie eine Stunde später da tatsächlich einen Test drüber geschrieben, weil die Professorin gesagt hat, ich möchte, dass ihr diese Grundlagen habt, damit wir eine Ebene haben, über die wir sprechen können. Und das Spannende daran ist, dass da natürlich Grundlagen der Gestaltung drin sind, kann das Buch auch wirklich nur jedem empfehlen. Das Interessante ist aber, es ging um Anzeigen in den 50ern. Ja, es ging darum, wie man mit Typografie und Schriftgrößen umgeht und wie man das Ganze in sich schlüssig und auch ruhig gestalten kann, dass es eben so eine gewisse ruhige Ebene hat. Ne? Dass du in dem Moment, wo du eine Zeitungsseite damals hast, mit ganz vielen Anzeigen, mit Riesenschrift und groß und laut und bunt und dies und das, dass in dem Moment die Anzeige, die sauber, gut und edel gesetzt ist, durch ihre Ruhe auffällt. Und das ist ein Gedanke, den ich immer mitgenommen habe in meinem ganzen Gestaltungsleben, auch als Fotograf. Und wo ich jetzt zu Zeiten der KI habe, das ist jetzt der Moment, wo es präsenter ist denn je. Ne, weil sich normale Fotografie in KI-Zeiten vollkommen abhebt. Also ich teile da komplett deine Meinung. Ich habe am Anfang gesagt, du bist nur ein halber Fotograf oder halb frei. Das finde die Formulierung schön. Finde ich eigentlich auch ganz spannend. Hatte das eigentlich auch als Gesprächsstart geplant. Teilst du diese Einschätzung mit dem halbfrei? Oder wie würdest du das beschreiben, was du machst und was du bist?
Das passt eigentlich schon ganz gut. Ne? Also man muss, also ich, der Hintergrund, wie du auf diese Formulierung kommst, ist ja der, dass ich neben meiner Freiberuflichkeit auch noch festangestellt als Fotograf arbeite. Allerdings an einem Ort, der mir jetzt meine freiberufliche Freiheit gar nicht weiter einschränkt. Ne? Also ich bin in Münster am Naturkundemuseum. Das ist eine öffentliche Dienststelle an einem Museum. Das ist eine ganz, ganz andere Fotografie als das, was ich in meinem Freelancer-Leben mache. Und das ist auch eine Fotografie, die auf dem freien Markt nicht stattfindet. Ne? Also das ist, wir buchen ab und zu mal einen Fotografen für ein Event dazu, wenn ich mal irgendwie keine Zeit habe oder gerade im Urlaub bin. Oder wir haben jetzt zum Beispiel, als ich in Elternzeit war, dann mal jemanden von extern gebucht, um im Grunde genommen meine Lücke da abzufangen.
Welche Lücke ist das denn?
wenn da zum Beispiel eine Veranstaltung stattgefunden hat, ein wichtiger Pressetermin, wo ich dann halt nicht da sein konnte, dann wurde dafür mal jemand extern gebucht. Aber normalerweise ist das wirklich eine Stelle, die nicht auf dem freien Markt stattfindet, die mit dem Fotografiemarkt auch nichts zu tun hat. Und dadurch beeinflusst sich das eigentlich gar nicht so sehr. Also ich habe immer so ein bisschen das Gefühl, dass ich an der Stelle, das ist so ein bisschen wie ein Kunde von mir, ne? Also ich behandle das Museum eigentlich wie so ein Prio 1 Kunde. Nur mit dem Unterschied, dass ich da halt einen festen Arbeitsvertrag habe und ein Stundenkontingent jede Woche und das halt irgendwie nutzen kann. Meistens auch sehr flexibel nutzen kann, ne? Also ich fotografiere da ja im Grunde genommen alles, was man sich bei einem Museum vorstellen kann, ne? Das fängt an bei, ich sag mal, im weitesten Sinne Marketingaufnahmen für das Museum selbst. Das geht über Veranstaltungen, das geht über dokumentarische Fotografie der Ausstellung, das geht über Wissenschaftsfotografie, vor allem im Bereich Paläontologie. Sprich, ich fotografiere eine ganze Menge Fossilien und Dinosaurierknochen.
Ich wollte gerade sagen, Zeug. Knochen ist ja großartig.
Für Kataloge oder halt auch für Publikationen, ne? Also wir haben eine ganze Reihe Wissenschaftler im Haus, die auch aktiv forschen. Da wird natürlich auch viel publiziert. Das ist ein großer Teil der Arbeit. Veranstaltungen sind ein großer Teil, Pressetermine, generell Pressefotos. Und auch ganz, ganz extravagant spannende Sachen, wie zum Beispiel das Naturkundemuseum in Münster hat im Auftrag, die Bodendenkmalpflege, die paläontologische Bodendenkmalpflege für das Land Westfalen-Lippe. Das heißt, wir graben nach Dinosauriern. Ne? Wenn irgendwo, es gibt Grabungsstellen, da graben wir schon seit vielen, vielen Jahren. Das sind laufende Dauergrabungen, die ich zum Beispiel begleite. Es gibt aber auch immer wieder so Notgrabungssituationen, das auf irgendwelchen Baustellen.
Ich stell mir gerade die Party vor, auf der du abends eingeleitet bist. Und dann, was machst du beruflich? Ja, ich begleite Dauergrabungen. Ja. Sehr großartig.
Ja, das ist so eher so der spannende Teil, was man da irgendwie dann zu tun kriegt. Ne? Dann gibt es irgendwo eine Baustelle, dann wird in der Baugrube ein Mammutzahn gefunden. Dann fährt da natürlich von uns irgendwie ein Team raus und versucht, den irgendwie möglichst unbeschädigt zu bergen. Bei sowas darf ich dann dabei sein. Das ist schon ganz spannend. Oder mit unseren Geologen in irgendwelchen ehemaligen Bergwerken rumkraxeln und nach irgendwelchen Fossilien, Mineralen und sonst welchen Artefakten suchen, so, das hat irgendwie auch eine ganz spannende Welt, in die man da so eintauchen kann. Und dann gibt es noch sowas, wie wir haben zum Beispiel auch noch ein Museum in Ostwestfalen-Lippe, was wir noch mitbetreuen, wo auch regelmäßig fotografiert wird. Wir haben mehrere Naturschutzgebiete, in denen wir aktiv sind, beziehungsweise die wir auch gänzlich betreuen, wo auch viel Fotografie anfällt. Das ist ein ganz, ganz breites Feld. Aber es hat wirklich gar nichts mit dem freien Fotografiemarkt zu tun. So, ne?
Meine Frage wäre tatsächlich, was war zuerst da? Ne? Weil die große Frage, wenn man jetzt aus dem Studium kommt oder aus der Ausbildung zum Beispiel, das geht ja ganz vielen so, geht mir auch so, dann kommst du auf den Markt und stellst erstmal fest, ja kacke, ich muss ja auch von irgendwas leben. Ne? Studienvorlesung ist ausgelaufen und so weiter. Mir ging es damals so, dass ich gesagt habe, ja Mensch, also Print ist okay, ne, mache ich gerne, Spiegelstern, Geo und Co. Bis ich dann festgestellt habe, Moment, das, was da pro Tag bezahlt wird, bräuchte ich so und so viel mal im Monat. Gleichzeitig sind das Magazine, die von allen Fotografen erstmal angesteuert werden. Wie wahrscheinlich ist, dass ich da überhaupt von leben kann? Und woran ich mich erinnere, ich habe das bei Klaus, habe ich gesagt, ich habe mich jetzt wieder daran erinnert, ich habe mich dann bei Designer Doc angemeldet als Grafikdesigner und Gestalter, weil ich gedacht habe, im schlimmsten Fall muss ich halt normal gestalten, weil ich von der Fotografie nicht leben kann. Und ich kann mich erinnern, dass ich wahnsinnig schlecht geschlafen habe und mir ausrechnen konnte, trotz der Tatsache, dass ich sehr günstig gewohnt habe und keine Kinder habe, wann ich pleite bin. Was war bei dir zuerst da? Der Job, der dich ruhig hat schlafen lassen? Oder wie bist du in diese Struktur gerutscht?
Ich bin ja auch ausgebildeter Fotograf. Ne? Also ich habe eine ganz klassische Ausbildung im Handwerk gemacht.
Das heißt, du bist der Einzige von uns beiden, der wirklich richtig weiß, wie es geht.
Das ist immer so ein gewisser Trugschluss, wobei ich schon auch im Vergleich zu den Leuten, die das studiert haben, immer wieder merke, dass der Schwerpunkt einfach ein anderer ist. Ne? Also ich bin in meiner Ausbildung wirklich technisch extrem gut geschult worden, kreativ eher gar nicht. Während viele Leute, die ich kenne, die studiert haben, im Studium natürlich sehr, sehr stark kreativ geschult wurden, aber technisch so ein bisschen alleine gelassen werden. Ne? Also ich glaube, da ist einfach so ein bisschen der Knackpunkt, welche dieser beiden Hälften muss man sich selber drauf schaffen. Ne? Ich musste mich sehr, sehr viel mit kreativen Prozessen, ich sag mal, privat auseinandersetzen. Ich musste sehr, sehr viel privat zusätzlich zu meiner Ausbildung auch fotografieren, damit ich einfach eine gewisse Praxis bekomme, mich selber kreativ zu schulen, weil das tut man halt im Zweifel als Assistent, wenn man mitläuft und sich vor allem ums Equipment kümmert, eher weniger. Die Leute, die studiert haben, die hatten, glaube ich, weniger das Problem, Zeit zum Fotografieren zu finden oder Zeit für kreative Prozesse zu finden, aber die mussten sich natürlich irgendwie, mussten die das hinkriegen, ihre Hände auf Equipment zu kriegen und damit zu üben und damit klarzukommen. Ne? Und ich glaube, dass es auch nicht umsonst so ist, dass viele der Leute, die studiert haben, zum Beispiel eher dazu neigen, mit Dauerlicht zu arbeiten und nicht zu blitzen, während sehr, sehr viele von den gelernten Fotografen blitzen, weil das halt wirklich was ist, wo man, so zumindest mein Gefühl, über ein paar Jahre eine sehr konkrete Praxis braucht, um sich einen Raum ausgeblitzt vorstellen zu können, weil das kann man sich halt eben nicht vorher angucken. Ne? Da sieht man halt eben nicht genau, wo der Schatten hinfällt, wenn man die Lampe bewegt hat. Wenn man im Studio arbeitet mit einstellig, dann sieht man das vielleicht schon, aber on location mit Mischlicht, so wie ich meistens arbeite, sieht man das halt eben nicht. Das ist halt einfach eine sehr technische Fotografie, so würde ich sagen. Aber deine Frage war eine ganz andere. Ich bin aus der Ausbildung gekommen und für mich war Selbstständigkeit eigentlich immer das Ziel, also meine Idole in Anführungszeichen, und das sind jetzt gar nicht irgendwie so ganz hochgesteckte Leute, aber ich habe zum Beispiel damals auch viele von den Kollegen aus dem BFF sehr bewundert. Ich bin da in der Ausbildung sehr, sehr gut rangeführt worden, auch so ein bisschen an die deutsche Fotoszene. Wen gibt's da, was machen die Leute so? Hab da viel...
Oh, von wem warst du Fanboy?
Ich war ganz großer Klaus Morgenstern-Fanboy tatsächlich, witzigerweise. Also so gar nicht mal so unerreichbare Idole, sondern einfach auch greifbare Leute. Ich fand das.
Ich wollte gerade sagen, also gar nicht so tolle Fotografen. Nein, Entschuldigung,
nee, Klaus. Nee, also auf gar keinen Fall.
Nee, nein,
aber greifbar, ne? Also Leute, wo man halt vielleicht sogar auch hätte hingehen können und assistieren können, wenn man sich das wirklich gewünscht hätte oder so. Ne?
Also ja, ich habe hier tatsächlich Leute, auch ein Buch liegen von Klaus und ich finde die Sachen, die er macht, wirklich toll. Deswegen, warum ich gerade gezuckt habe, ist, weil du hast ja vorhin gesagt, dass du ein bisschen jünger bist. Ich glaube, Klaus ist ein bisschen jünger als ich. Und da habe ich gedacht, ja, wie lange spult man jetzt zurück, dass du, Klaus, dann, und habe dann angefangen zu rechnen, oh Gott, wie alt bist du denn? Ne? Und das war dann so der Moment, okay, es liegt alles, auch wenn sich alles so anfühlt, als wenn wir ein Alter haben, dann manchmal doch ein bisschen auseinander. Gut, Klaus Morgenstern, also
ich bin 34, kann man ja sagen. Ich bin 34, das heißt, ich habe irgendwie mit 18 meine Ausbildung angefangen, mit 18, kurz danach 19. Ich weiß nicht, wie alt Klaus jetzt ist, aber zu dem Zeitpunkt war das so, ich weiß nicht, ich habe zum Beispiel dann sowas wie Deutschlands beste Fotografen irgendwie in der Hand gehabt, ne? So diese Sachen flogen halt bei uns irgendwie im Studio rum oder halt irgendwie so Fotomagazine, wo dann mal von irgendwem ein Interview drin war oder so, und so, ich habe mich so ein bisschen auf diese Leute gestürzt und mir angeguckt, was die gemacht haben, und habe dann immer irgendwie natürlich eher so gemessen an den Themen, die Leute beackert haben, mich sehr für Fotografen interessiert. Da waren halt, wie gesagt, viele BFF-Leute dabei. Und da war immer so ein bisschen die Idee Selbstständigkeit, ja, unbedingt. Aber wie der Weg dahin funktioniert, wie gesagt, aus der Handwerksausbildung heraus, ist man damit nicht so. Also ich bin aus der Ausbildung rausgekommen und habe erstmal natürlich einen Job gesucht, beziehungsweise einen Job gebraucht. Und ich kannte die Vorgängerin auf der Stelle am Museum. Das war eine gute Bekannte von mir. Und
jetzt muss ich kurz fragen,
ja.
War eine gute Bekannte? Weil ich habe neulich einen tollen Bericht über ein paar französische Filme geguckt, wo einer einen Job haben wollte und daraufhin eine Mordserie angefangen hat.
Nein, sie existiert auf jeden Fall noch.
Ah, okay, das beruhigt mich.
Wir sind auseinanderleben verschwunden in dem Sinne, dass sie einfach aus Münster weggegangen ist und wir keinen großen Kontakt mehr danach hatten. Ne? Also man hat dann vielleicht nochmal eine E-Mail geschrieben, aber viel mehr war dann nicht. Aber die besagte Kollegin Hatte mich, soweit ich das damals mitbekommen habe, so ein bisschen als möglicher Nachfolger empfohlen. Daraufhin gab es ein Bewerbungsgespräch, daraufhin wurde ich eingestellt. Was ein ganz, ganz toller Umstand war, direkt nach der Ausbildung, also wenige Monate nach der Ausbildung, auf so eine Stelle kommen zu können. Und ich habe dann erstmal 2,5 Jahre Vollzeit als Fotograf da gearbeitet. Das war auch ein ganz, ganz toller Einstieg eigentlich, um irgendwie so ein bisschen Erfahrung zu sammeln. Und ich weiß nicht, ich habe ja vorher schon Geld verdient in der Ausbildung und ich brauchte auch dann irgendwie, ich hatte so einen keinen wahnsinnig hohen Lebensstandard, aber zumindest hatte ich eine eigene Wohnung und irgendwie auch den Anspruch, für mich selber zu sorgen, und ich hatte keine Lust, meine Eltern um Geld zu bitten. Und war dann so ein bisschen so, ich brauche halt einen Job, und wenn ich irgendwie einen Job in der Fotografie haben kann, dann ist das doch Bombe erstmal. Muss man sich, ich war 22, ne? Also da war für mich Selbstständigkeit noch nicht so akut. Und das hat sich dann aber sehr, sehr stark weiterentwickelt, dass ich eigentlich mit 24, 2 Jahre später, an dem Punkt war, dass ich gesagt habe, so, ich habe jetzt hier irgendwie nebenberuflich meine ersten Jobs gemacht, ich habe total Bock, ich habe irgendwie nebenher nochmal was assistiert, ich bin total hyped, ich will jetzt selbstständig sein, ich will jetzt auf den Markt, ich will jetzt da raus. Habe parallel irgendwie schon Portfolio, Webseite, alles aufgebaut und war eigentlich dann startklar. 2016 war das, dass ich wirklich gesagt habe, so, ich kündige hier jetzt und dann gehe ich in die Welt. Und da muss ich wirklich sagen, da geht ganz, ganz großer Dank an unsere Verwaltungs- und Personalchefin im Museum. Das war nämlich damals die erste, der ich das gesagt habe. Ich habe der gesagt, so, ey, pass auf, ich möchte mich selbstständig machen, ich werde in absehbarer Zeit hier kündigen, dass ihr schon mal Bescheid wisst, dass ihr da irgendwie diese Stelle nachbesetzen müsst, weil ihr braucht ja jemanden.
Als was hat sich dich in dem Moment bezeichnet?
Sie
als,
mich?
Ja, als nicht ganz dich, da geisteskrank, nee, vorsichtig.
Nein. Ach nein, erstmal gar nicht. Das war das, also muss sagen, wir haben ein sehr, sehr schönes familiäres Verhältnis im Museum, so unter den Kolleginnen und Kollegen, und sie war erstmal sehr eigentlich positiv, ne? Also ja, wahnsinnig mutig, toller Schritt, verstehe ich aber auch und so weiter und so fort. Und verblieb aber nach diesem Gespräch auch so ein bisschen in so einer Abwartehaltung, dass ich schon so das Gefühl hatte, das war es jetzt irgendwie noch nicht. Und ich hatte dann ja auch noch gar nicht aktiv gekündigt, und dann gab es irgendwie 1-2 Wochen später gab es ein Gespräch mit ihr und meinem Chef, unser Museumsdirektor, und da hatte ich schon so ein bisschen das Gefühl, da geht's jetzt darum, ne? Da geht's darum, der Chris hat gesagt, er will kündigen und wir müssen das jetzt mal besprechen, zu wann und wo wir uns irgendwie eine Nachfolge herholen könnten, ob Chris da eine gute Idee hat, wie wir diese Stelle neu besetzen können oder ob wir da irgendwie jetzt ausschreiben müssen, wie das dann normalerweise im öffentlichen Dienst ja so läuft. Und in dem Gespräch ging es dann aber um was ganz anderes, nämlich darum, dass man mir angeboten hat, eine halbe Stelle zu machen. Das wirklich das Angebot.
Wir wollen dich nicht verlieren. Das ist natürlich großartig.
Genau. Das war total toll und das war auch in dem Moment für mich genau richtig, weil ich hatte ja keinen Kundenstamm. Ich hatte ja keine wirkliche Basis, sondern ich hatte ein bisschen was Erspartes. Ich hatte mir das Nötigste an Equipment gekauft. Ich hatte mir das Nötigste an Infrastruktur aufgebaut und ich wäre im Grunde genommen jetzt mit meinem Ersparten auf den Markt gestolpert, hätte wahrscheinlich ungefähr ein Jahr irgendwie überlebt und hätte dann spätestens nach einem Jahr solche Umsätze haben müssen, dass ich da wirklich von leben kann.
Aber die Coaches sagen doch, dass wenn du dich mit denen unterhältst, dass du dann sofort 10.000 pro Monat umsetzt. Das ist ja überhaupt gar kein Problem.
Die Coaches sagen auch alle, dass man sich 100% auf diese eine Sache fokussieren soll und auf gar keinen Fall noch was nebenher machen soll, weil das total ablenkt. Fand ich nicht. Also für mich war das total toll, weil ich habe von Tag 1 meiner Selbstständigkeit an relativ gut geschlafen. Ich war eigentlich immer relativ entspannt, weil ich wusste, man bekommt als festangestellter Fotograf im öffentlichen Dienst sowieso schon nicht viel Geld und auf einer halben Stelle erst recht nicht. Ich glaube, das ist auch jedem in der Branche irgendwie klar, dass ich mir da keine Goldzähne verdiene. Aber ich habe zumindest immer genug Geld gehabt, um damals irgendwie meine kleine Wohnung und mein Essen weiter bezahlen zu können. Ne? Und alles, was darüber hinausging, ob Luxus, Urlaub, Klamotten, völlig egal.
Fahrräder,
ja, unbedingt. Das musste alles irgendwie aus der Selbstständigkeit finanziert werden, aber meine kleine 40 Quadratmeter Wohnung und mein voller Kühlschrank, das ging auch mit dem Museumsgeld. Und das war eine total geile Basis, um loszulegen, und ich bin da echt drauf hängen geblieben, weil das ist einfach, es ist ein toller Arbeitgeber, es ist ein toller Job, es ist ein tolles Team, Es ist vor allem auch ein Team, was sich in den letzten 10 Jahren, in denen ich da bin, wahnsinnig verjüngt hat, und da sind wahnsinnig viele neue Leute, und ich bin eigentlich mit fast jedem, der da neu gekommen ist, gut klargekommen. Es ist spannend.
Also das ist eine perfekte Absicherung.
Genau, absolut. Ich habe einen unbefristeten Arbeitsvertrag im öffentlichen Dienst. Also alleine, was das mit meiner Schufa-Bonität macht, ist Gold. Das ist wirklich eine tolle Sache.
Ich kann mich erinnern, also ich habe, als ich vor, wie lange ist das her, vor 2,5 Jahren umgezogen bin, was es für ein Hype ist, ja, was du beibringen musst, egal was du für einen Umsatz hast, was du für einen Gewinn hast, mit 3 Jahre rückwirkend nackig Einkünfte als selbstständiger Fotograf, wo ich mir denke, ey, Leute, es läuft wirklich gut. Nee, es ist nur das. Also du musst dich nackig ausziehen und alles sagen, was du hast, sonst kriegst du eine stinknormale Wohnung in einem stinknormalen Ort nicht.
Ja, richtig.
Aber das ist halt wirklich so, es ist jetzt kein wahnsinnig riesiger Vorteil, aber ich finde, für mich ist das wirklich gut, weil ich bin so ein Sicherheitsmensch, ne? Also war ich auch schon immer, ich plane Dinge, ich habe im Voraus meistens eine Idee davon, wie Dinge im Worst Case laufen könnten und wie ich dann darauf reagieren würde. Und für mich war das einfach immer wirklich gut zu wissen, dass ich da drauf zurückfalle. Und dann muss man auch sagen, spätestens in der Corona-Pandemie hat sich das für mich total bewahrheitet. Da sind meine freiberuflichen Umsätze um die Hälfte eingebrochen. Ich weiß, dass das im Vergleich
zu vielen, ich würde gerade sagen,
stehe ich noch gut da, ne?
Also vielen Kollegen noch sehr gut da, ja.
Genau, aber sagen wir mal so, ich bin ja nur zur Hälfte selbstständig. Das heißt, ich mache auch dementsprechende Umsätze. Ich mache jetzt keine, ich komme zumindest nicht über die 6 Stellen. So, darüber, großartig darüber war ich noch nie. So,
ne? Man muss aber da auch dazu sagen, ich habe mich ja sehr intensiv mit der Sache in den letzten Jahren beschäftigt. Und mein großer Traum ist Money Talk. Das ist übrigens ganz ehrlich, das ist die Grundlage für Pick Drop at Work gewesen, weil der Andreas Kudowski damals bei mir angerufen hat und gesagt, eigentlich müsste man Money Talk machen. Wir brauchen ein paar Fotografen und da müsste man mal drüber reden.
Ja.
Und ich habe mich aber, hinter vorgehaltener Hand off the record gibt es schon einige, die darüber sprechen, was sie umsetzen oder was sie nicht umsetzen. Schwierig ist es dann natürlich auch den Leuten klarzumachen, naja, also was du umsetzt, ist ja nicht dein Verdienst. Ne? Das geht damit Bruttoumsatz, Nettoumsatz, Mehrwertsteuer, dies, das, jenes und so weiter und so fort. Und wenn es dann auf die Frage kommt, dass da wirklich pro Jahr hängen bleibt an zu versteuerndem Einkommen, weil das ist ja der entscheidende Faktor bei dem Spiel.
Da werden sie alle ganz ruhig.
Nee, da kommst du auf erschreckende Zahlen. Also ich denke, also meine persönliche Schätzung ist, dass generell bei den, also ich sage jetzt nicht B2C, also jetzt nicht die Studios, sondern bei dem, was wir machen mit Corporate, das hier auch Werbe. Also ich glaube, wenn 20% einen Umsatz von 100.000 knacken, dann wären das viel. Ich habe irgendwo mal eine Statistik gesehen. Ne? Und wenn es so auf die 200.000 oder 150.000 zugeht, ist es unter 10% und die Viertelmillion knacken unter 5%. Deutlich unter 5%. Und ja. Man muss da aber auch dazu sagen, für alle, die jetzt zuhören, die nicht in dem Bereich drinstecken, wenn ich eine Werbeproduktion habe am Tag und dann habe ich da vielleicht ein Model drin oder zwei und eine Visagistin und Assistent und die Location und alles muss bezahlt werden für diesen Tag, dann hast du alleine mit einem Tag bist du sofort 5-stellig. Nur für diesen Tag. Ne? Das heißt, du bist auf jeden Fall jenseits der 10.000 Euro. Das heißt, wenn du ein so ein Ding pro Monat hast, bist du sofort über 100.000 Euro. Ne? Und da gibt es dann ganz viele, die sagen, okay, ich habe jetzt 6-stellig umgesetzt und machen dann einen riesen Zampado draus. Und das ist halt genau der Punkt. Das heißt, die Frage ist, wie guckt man da wirklich mit Augenmaß drauf und setzt sich mit Fotografen zusammen und sagt, was verdiene ich wirklich? Und da ist eben dieses Problem mit dem Sprachgebrauch. Im Englischen, im Amerikanischen ist es to make money, glaube ich. Im Englischen ist es to earn money. Die ernten das. Und im Deutschen, in dieser Neidkultur, musst du es dir verdienen.
Ja.
Und hier, wenn es in Amerika gibt es ganz tolle Unterhaltungen, es werden unheimlich viele Sachen öffentlich gemacht und hier wird halt einfach nicht drüber gesprochen. Das heißt, kein Mensch weiß, wie es der Branche geht und wer wie viel umsetzt oder zu versteuerndes Einkommen machen. Das finde ich ganz schwierig, weil das.
Wenn du den Money Talk mal irgendwann als Talkrunde machen willst, kannst du mich gerne einladen. Ich habe da gar keine Schwierigkeiten mit, weil ich finde auch, ich habe das ganz, ganz viel mit den Leuten, die mir assistieren, dass ich da auch wirklich komplett offen und ehrlich spreche und auch wenn Assistenten mich fragen, so, ey, was hast du denn für den Job abgerechnet? So, ich schicke den Leuten einfach das Angebot. Lest euch das durch, guckt euch das an. Weil ich auch finde, letztendlich, wir machen uns, also wir wird immer viel diskutiert, dass in der Branche irgendein dahergedachter, gruseliger Geist die Preise kaputt macht. Irgendjemand dampft darum. Das ermöglichen wir ja aber nur durch diese wahnsinnige Intransparenz, die wir in der Branche irgendwie fast flächendeckend haben. Niemand redet über Preise, niemand möchte darüber reden, niemand möchte zugeben, dass er bei seinen Lieblingskunden günstiger reingeht. Niemand möchte zugeben, dass er bei seinen Hasskunden den doppelten Preis verlangt. Aber so ist es doch. Also, und ich finde irgendwie, es gibt riesige Unterschiede zwischen der Provinz, in der ich hier gerade sitze, und irgendwie Berlin. So, das
Nein.
muss man auch
immer sehen. Dass in der Provinz weniger bezahlt wird oder mehr?
Sowohl als auch, würde ich fast behaupten. Also in Summe auf jeden Fall weniger, grundsätzlich, glaube ich. Das liegt aber eher an der Kundengröße.
Nee,
vielleicht?
Nee, ich glaube, da habe ich eine andere Theorie, aber ich fange
ja, du bist ja auch in Braunschweig, du bist ja auch
ich erzähle gleich, was ich damit meine, aber okay. Also ich glaube erstmal, dass die Grundproblematik ist, dass die sagen, wenn ich jetzt über das Geld spreche, die haben Angst davor, dass die anderen wissen, was man nimmt und dass man unterboten wird. Das ist Punkt Nummer eins. Es gibt die Leute,
man ja aber sowieso.
Ja.
Man wird ja sowieso unterboten, ne? Im Zweifel wird man halt nur so sehr unterboten, dass der andere sich selber richtig in den Fuß schießt dabei.
Ja, genau. Das hatte ich auch schon. Ich habe schon gefragt, warum habe ich das denn gekriegt? Und er hat gesagt, du, wir hatten drei Angebote und die beiden anderen waren so weit weg von deinen, dass wir gedacht haben, was haben die gemacht? Das kann nicht seriös sein. Auch das gibt es. Aber was ich sagen will, es gibt die Leute, die halt relativ viel umsetzen. Die haben einfach Angst vor dem Hate im Sinne von Neidkultur. Dann gibt es bei denen, die, wo es wirklich regelmäßig knapp ist, die Angst davor haben, dass sie sagen, okay, bei mir läuft es nicht so gut und was denken denn die Kunden oder die anderen oder bei Männern ganz gerne mal, ich verliere mein Gesicht. Die haben ja ein größeres Problem mit als Frauen. Also kannst davon ausgehen, dass im Female Photo Club der Austausch deutlich transparenter ist als zum Beispiel im BFF oder in irgendeinem anderen Verein.
Okay.
Über Umsatz sprechen ist das eine. Bei mir ist zum Beispiel eine ganz klare Sache, du darfst ja über einzelne Tagessätze, du hast ja mit unterschiedlichen Kunden Verträge. Ne? Das heißt, es gibt Geheimhaltungsverträge über Verhandlungen mit Einkauf oder alles, was intern ist, da fällt das drunter. Das heißt, du darfst gewisse Dinge auch einfach nicht nennen. Ne? Das ist auch ein heikles Thema, aber nichtsdestotrotz ist es wichtig, darüber zu sprechen, weil das Ding, was du sagst mit der Provinz, das ist nämlich genau einer dieser Punkte, das ist eine der größten Fehlannahmen überhaupt. Weil der Punkt ist, der große Unterschied ist nicht, ob du jetzt übertrieben gesprochen auf dem Dorf wohnst oder in der Großstadt. Die Frage ist, ob du lokal oder überregional gebucht wirst. Wenn du nämlich lokal gebucht wirst, dann sitzt Lieschen Meier oder zum Beispiel die kleine Agentur oder was weiß ich nicht was in einem Ort und sagt, ja, wir haben hier einen lokalen Kunden und wir wollen auch einen lokalen, die brauchen dann dafür erstmal irgendeinen Fotografen. Ja, das heißt, der wird lokal gesucht. So, und dann haben die lokale Vergleiche und es werden lokale Fotografen verglichen und der eine kostet so viel und der andere so viel. Und für mich ist das in Braunschweig im Übrigen genauso. Der Unterschied ist, wenn du für die Bildsprache gebucht wirst. Das heißt, wenn du eine Agentur in Münster hast, als Beispiel, und es gibt einige Agenturen, für die ich auch in Münster arbeite, und da wird eine Bildsprache gebucht, weil die eine ganz bestimmte Bildsprache für ihren Kunden, dann werde ich zum Beispiel nach Münster geholt und bekomme wahrscheinlich deutlich mehr als ein anderer Fotograf aus Münster selber.
Ja,
das heißt, wenn dann jemand, wir haben das erste Mal, mir ist aufgefallen mit einer Agentur in Lübeck, die dann gesagt, ja, bei uns in Lübeck werden nicht so hohe Preise bezahlt, ist Blödsinn. Ne, du hast in Lübeck hast du auch Firmen wie Dräger und was sind wirklich Schwartau, alles was dazugehört. Im Endeffekt ist es eher so, dass sich die Agenturen dann zum Teil die lokalen Preise selber kaputt machen und sich selber einreden, hier werden weniger gezahlt. Und das ist so ein Trugschluss. Deswegen glaube ich auch, dass dieser Money Talk wichtig ist. Aber bei mir ist es genauso, wenn ich von einem lokalen kleinen Braunschweiger Unternehmen angefragt werde, dann hat irgendjemand gegoogelt, dann haben die 5 Braunschweiger Fotografen im Umkreis von 1 Kilometer und dann vergleichen die Preise. Die können aber ein Foto als reines Produkt eines technischen Vorganges nicht von dem Bild unterscheiden. Und das ist eine ganz andere Herangehensweise. Und dann muss ich halt für mich überlegen, gehe ich da drauf ein, habe ich da Bock drauf, für die zu arbeiten oder halt nicht. Das sind die beiden Varianten.
Und ich finde auch irgendwie, dass da, das ist ja bei mir auch so, ich habe natürlich auch hier und da mal einen überregionalen Kunden. Ich habe aber auch Kunden hier vor Ort, die sehr gut bezahlen. Ich habe Kunden hier vor Ort, die sehr wenig Budget haben. Ich finde, dass da eigentlich auch immer so ein bisschen wichtig ist, dass man für sich selber auch irgendwie die Schmerzgrenze klar hat und einfach eine klare Linie hat, so unter welchen Preis gehe ich nicht. Das ist aber eine Sache, die mache ich nicht mit dem aus, was Kollegen und Kollegen verdienen, sondern vor allem mit mir selber. Ne? Ich muss so ein bisschen gucken, wo ist denn eigentlich meine Grenze. Und dann, finde ich, gibt es immer so ein Dreieck, bei dem zwei Seiten irgendwie erfüllt sein müssen. Ne? Also es muss mir entweder muss es gut bezahlt sein. Das heißt, das ist ein Job, der mir Brot auf den Tisch bringt. Oder es muss etwas sein, was mir Spaß macht. Das ist auch so ein Faktor. Oder es muss etwas sein, wobei ich irgendwie in irgendeiner Form weiterkomme, was lerne, meine Karriere nach vorne bringe, meine Kontakte nach vorne bringe, was auch immer. Das heißt, wenn ich gebucht werde zum Beispiel für eine Eventbegleitung von einer Konferenz in einer Branche, in der mich die Kunden interessieren, dann wäre es total dämlich, da wegen 100 Euro, die sie mir zu wenig bezahlen wollen, nicht hinzugehen, weil da sind potenziell, stehen auf diesem Event dann 50 neue Kunden. Wenn ich einen Job habe, zum Beispiel im Fahrradbereich, ist ein super gutes Beispiel, wo ich einfach meine Leidenschaft habe, wenn ich da einen Kunden habe, der mit einer Idee zu mir kommt und sagt, wir wollen hier irgendwie Lifestyle-Fotos realisieren, aber wir haben kein großes Budget, dann muss ich mir überlegen, macht mir das so viel Spaß, dass es mir das wert ist. Oder ganz klassisch, ich muss gucken, dass der Preis stimmt. Und ich finde immer, wenn zwei davon erfüllt sind, dann kann ich einen Job auch machen, auch wenn das dritte komplett rausfällt. Also ich kann umsonst arbeiten, wenn mir das inhaltlich Freude macht und ich davon irgendwie weiterkomme. Ein tolles Projekt für mein Portfolio habe oder ein tolles Referenzprojekt habe für einen zukünftigen Job, womit ich pitchen kann zum Beispiel. Und andersrum genauso, wenn ich einen Job habe, der mir nur Geld bringt, ganz plump gesagt, und nichts anderes erfüllt, mir nichts für mein Portfolio ist, mir keinen Spaß macht, nicht in meinen...
Dann ist es Schmerzensgeld.
Ja, aber auch nur, und das ist dann so ein bisschen das Tolle auch an meiner Festanstellung, nur wenn ich das auch wirklich brauche. Also ich habe regelmäßig Anfragen für Sachen, wo mich das Thema nicht interessiert, das Ganze kein Stück weiterbringt, das Ganze vielleicht sogar so weit geht, dass ich fast sagen würde, das will ich gar nicht zeigen, weil das so weit weg von meinem eigenen ästhetischen Empfinden und meiner Welt ist, dass ich das weder in meinen Newsletter noch auf Instagram noch auf meine Webseite packen möchte. Und dann ist das ein Projekt, selbst wenn es gut bezahlt ist, kann es vorkommen, dass ich einfach sage, nö, danke, ich gebe das an einen Kollegen weiter, mir fällt bestimmt jemand ein, den ich empfehlen kann, aber das ist einfach nicht meine Baustelle.
Kalkulierst du anders, weil du zweigleisig fährst?
Ja, auf jeden Fall. Weil ich mir...
Du kannst es dir ja quasi leisten.
Ja, kann man aus zwei Seiten drauf gucken. Man könnte jetzt sagen, ich kann es mir leisten, günstig zu sein, weil ich nicht so viel Geld verdienen muss. Ich leiste mir aber eigentlich genau das Gegenteil. Ich leiste es mir vielleicht auch für die Provinz oder ganz allgemein relativ teuer zu sein, weil ich nicht jeden Job nötig habe. Das heißt, ich habe eine sehr, sehr klare Linie Untergrenze Preis, bis zu der ich gehe. Und die ist, glaube ich, im Verhältnis Münster. Ich weiß das von sehr vielen Kolleginnen und Kollegen hier. Ich bin hier einer der Teuren. Ich gehöre zu den teuren 5% hier. Das ist im Bundesvergleich sicherlich unteres Mittelfeld. Wenn man vor allem bedenkt, in was für einer Branche wir da unterwegs sind, wo ich weiß, du benutzt auch immer gerne diese Differenzierung so Europa League, Bundesliga, ne, irgendwie so ein bisschen gucken, wo ordnet man sich denn ein? Ich bin Kreisliga. Ich bin Kreisliga und habe vielleicht irgendwann mal kurz für einen Monat Bundesliga-Luft geschnuppert und das war's danach.
Das ist süß. Also ich finde, die Bilder sind keine Kreisliga. Insofern
es geht aber nicht um die Bilder. Es geht gar nicht um die Bilder. Ich finde, ganz, ganz viele Leute in der Bundesliga machen keine schönen Bilder. Und gleichzeitig finde ich, ganz, ganz viele Leute in der
Standfußball.
In der B-Jugend machen total geile Bilder. Ne? Also es geht in
der Liga. Da habe ich jetzt aber eine spannende Frage, die steht hier nämlich, da will ich direkt einhaken. Ne? Weil, also meine Frage hat auch was anderes gesagt, es gibt unfassbar gute Hobby- und Amateurfotografen und die Frage, die ich mir gestellt habe, ist, auch ich nehme da die Hobby- und Amateurfotografen mal raus, sondern gehe jetzt auf die Kreisliga ein. Bist du mit dem, was du machst und wie du arbeitest, wird ja gesagt, du schiebst ja Jobs raus, das habe ich einfach, gibt mir nichts, habe ich keinen Bock drauf, ist gestalterisch nicht mein. Bist du freier, weil du es dir leisten kannst? Also kannst du mehr aus dem Bauch heraus machen, weil dein Kühlschrank schon mal erstmal gefüllt ist? Also ich meine, für mich hört sich das so ein bisschen an wie das Beste aus zwei Welten, ne? Dass du einfach sagst, ja, also Kühlschrank ist auf der einen Seite gefüllt und das, was ich auf der anderen Seite machen muss, ich habe da meine Kriterien, ja, und Geld ist nicht das Hauptkriterium, was nicht heißt, dass du für Oma arbeitest. Du hast vorhin einmal den Begriff umsonst gearbeitet. Ich weiß, dass das eine Übertreibung ist in dem Moment. Ich weiß auch, dass sich viele Leute an dem Begriff jetzt erstmal aufhängen und dass du wahrscheinlich bei LinkedIn und bei Insta irgendwie jetzt auch ganz viel Aufmerksamkeit kriegst, nur halt keine Likes. Aber das war ja in dem Moment eine Ausführung, wo klar war, das ist ein überspitztes Beispiel gewesen, dass du einfach sagst, es gibt was, wo du richtig was reinsteckst, wenn jemand, was ich was, dein Nachbar hat ein eigenes Fahrrad entwickelt und möchte gerne eine geile Kampagne für sich, für seinen Insta-Account machen. Und so, hey, geil, komm, lass uns das zusammen machen. Es ist ja was ganz anderes, als wenn du jetzt irgendwie was anderes machst. Deshalb ist meine Frage, ist es das Beste aus zwei Welten und bist du vielleicht auch kreativer und besser in deiner Arbeit, weil du nicht so stark unter Druck stehst?
Das ist jetzt wirklich gar nicht so einfach.
Ich weiß.
ich weiß nicht, ob ich Zeit habe.
Die folgenden Sendungen verschieben sich um voraussichtlich 10 Minuten.
Ich weiß nicht, ob ich dadurch kreativer bin. Das würde ich so, glaube ich, gar nicht sagen. Aber ich bin auf jeden Fall weniger unter Druck, definitiv. Ich bin insofern freier, dass ich, was ich gerade schon erwähnt habe, dass ich wirklich so ein bisschen auch darauf gucke, welche Jobs bringen mich an welcher Stelle weiter. Es gibt natürlich immer wieder auch einfach Dinge, die ich mache, weil sie gut bezahlt sind und das muss dann auch nicht unbedingt das Nonplusultra sein, auch wenn ich generell eigentlich für Fotografie brenne und da eigentlich auch nichts komplett ausgeschlossen ist. Es gibt eine ganze Menge an Sachen, die ich aus moralischen Gründen nicht fotografieren würde und auch in der Vergangenheit nicht fotografiert habe. Ich habe auch große und gute Kunden verloren, weil ich aus moralischen Gründen Sachen abgesagt oder nicht gemacht habe. Das kommt vor. Das ist zum Beispiel etwas, was ich mir leisten kann. Das würde ich viel eher unterschreiben, dass ich mir das wirklich erlauben kann durch die Festanstellung. Dass ich echt auch selbst in Zeiten, wo das Geld knapp ist, eine moralische Grenze ziehen kann und sagen kann, sorry, für diesen Kunden möchte ich nicht arbeiten, weil das einfach nicht meinen Idealen entspricht. Und auf der kreativen Seite, ich glaube einfach, dass ich dadurch den Vorteil habe, sehr, sehr gut lenken zu können. Und ich habe zum Beispiel, ich habe bei mir auf der Webseite 2 oder 3 freie Projekte, alles andere sind Jobs. Was einfach daran liegt, dass ich mir die Jobs ziemlich gut aussuchen kann und auch meistens die Freiheit habe, innerhalb der Jobs irgendwie so das zu machen, worauf ich auch Bock habe. Also ich versuche immer irgendwie zu gucken, dass ich so meine 100% für den Kunden habe und dass ich noch 20% für mich selber drauflege, damit ich am Ende aus dem Job auch noch ein Portfolio-Projekt machen kann. Und dadurch sind ganz, ganz viele von meinen teilweise auch gut bezahlten Aufträgen am Ende Portfolio-Projekte, weil ich in der Lage bin, die so zu lenken und so zu schieben und so zu drehen, dass sie am Ende wirklich mir und meiner Arbeit so weit entsprechen, dass ich sie ins Portfolio schmeißen kann. Und das ist irgendwie, das ist ja auch ein Zeitfaktor, ne? Andere, das ist so dieses mit dem Umsonstarbeiten, da schreien immer alle ganz laut, aber wenn dann irgendjemand aus der Mode hingeht und sagt, ich fotografiere aber für die Vogue, wo ich Geld bezahlen muss, damit ich reinkomme, da schreit keiner und oder andere Leute machen riesige freie Projekte, investieren 10.000 Euros in eine freie Strecke, da schreit auch keiner. Aber wenn jemand hingeht und sagt, ich habe hier einen Kunden, der hat ein Scheißbudget, aber dafür machen die, was ich möchte, dann meckern sie alle rum.
Das ist dann ja Bedingung, ne? Das ist dann ja halt wirklich Bedingung, dass man eben auch, dass man es dann halt tatsächlich gestalten kann.
Aber so funktioniert mein Leben. Also so funktioniert mein Portfolio, dass ich wirklich immer dann, wenn Leute auf mich zugekommen sind und gesagt haben, ey Chris, wir finden deine Arbeit toll, wir möchten mit dir ein Projekt machen, aber wir haben kein großes Budget. Das ist nie der Moment, wo ich schreie, oh Gott, sondern das ist immer der Moment, wo ich denke, okay, was können wir denn aus eurem Projekt machen, was für mein Portfolio so geil ist, dass ich das gerne mache und für das Geld trotzdem noch so vertretbar ist, dass es funktioniert und dass wir alle glücklich nach Hause gehen. Und genau diese Sachen haben am Ende auch fast immer dazu geführt, dass ein Jahr später ein Folgeauftrag von manchmal auch einem anderen Kunden, der das Projekt gesehen hat oder so, entstanden ist, der dann so gut bezahlt war, dass das alles ausgebügelt hat. Also
ja gut, man muss natürlich an der Stelle auch ganz knallhart unterscheiden. Hast du eine große Firma oder eine mittelgroße Firma oder einen Mittelständler, vielleicht sogar mit einer Werbeagentur aus Hamburg und Berlin, dann ruft die Hamburger Werbeagentur bei dir an und sagt, ja, wir haben einen wirklich sehr kostenbewussten Kunden,
ja,
wo ich mir einfach denke, ja, wenn die kostenbewusst sind, wohnen auf dem Land, dann holen die sich auf jeden Fall eine der Top 10 Hamburger Werbeagenturen. Also was genau willst du mir jetzt erzählen? Ne? Da geht dann wirklich auch der Bullshit-Alarm an.
Aber da bin ich auch dann sofort raus. Ne?
Ja,
also
ja, genau.
Das ist auch so,
deshalb finde ich das gut, dass du das jetzt nochmal erzählt hast, dass man das halt wirklich differenzieren kann. Weil ich finde dieses Beispiel, was dein Nachbar hat, ein Prototyp für ein Fahrrad gebaut, das finde ich ganz gut. Ne? Weil es gibt diese kleinen Firmen, es gibt diese kleinen Startups und es gibt zwei Möglichkeiten. Ne? Weil die haben das Budget, es ist nicht mehr Budget da. Entweder du wächst mit den Firmen oder du lässt es bleiben. Und die zweite Möglichkeit ist, dass sie halt mit irgendeinem Fotografen arbeiten, der das für ein normales Budget hält und das Ergebnis ist dann in der Regel so, dass es für das Startup oder so einfach vollkommen unbrauchbar ist. Insofern ist es dann eine Win-Win-Situation, weil man im Endeffekt gemeinsam wachsen kann.
Ich habe genau so ein Beispiel, wie du das mit dem Fahrrad bringst, habe ich 1:1 so gehabt. Ich habe vor ein paar Jahren mal eine Analogkamera bei eBay Kleinanzeigen gekauft, stand dann im Flur einer WG, und bin so ein bisschen ins Gespräch gekommen mit der jungen Frau, die mir diese Kamera verkauft hat, für viel zu wenig Geld übrigens auch. So ein bisschen.
Da hast du auch nichts gesagt.
Doch, ich habe dann nachdem wir das ausgetauscht haben, habe ich sie darüber aufgeklärt, dass das ein schlechtes Geschäft für sie war. Und wir sind so ein bisschen ins Gespräch gekommen. Es war aber sehr nett. Da ging es auch nicht um Unsummen. Und kam dann darauf, dass ich mich ja ganz gut auskenne. Ja, ich bin Fotograf. Und dann völlig random schrieb sie mir, noch am selben Abend kam eine E-Mail. Hatte sie rausgefunden, wer ich bin, hatte sie irgendwie gegoogelt, Fotografen in Münster, hatte irgendwie rausgekriegt, wer ich bin, hat mir eine E-Mail geschrieben von wegen so, ja, ich habe mit meiner besten Freundin zusammen hier so ein Startup, wir brauchen ganz dringend Fotos, würde dich das interessieren, hättest du da Bock drauf. Und so sind wir zusammengekommen und haben dann tatsächlich auch mit einem relativ kleinen Budget, aber dafür durfte ich im Grunde genommen komplett machen, was ich will, eine Strecke für dieses Startup gemacht. Und dann guckt man da drauf, 5 Jahre später, die beiden jungen Damen haben ihr Startup eingestampft und sitzen beide in größeren Unternehmen.
Und haben dich nicht vergessen.
Und haben mich nicht vergessen und buchen mich jetzt für diese Unternehmen. Und das ist ein so ein Outcome, das kann man nicht immer vorher sehen, aber sowas kann nur passieren, wenn man sich auf Dinge einlässt und wenn man da eine gewisse Offenheit für hat. Und ich glaube, dass das ist nichts, was mir als Privileg vorenthalten ist oder gegönnt ist, andersrum, weil ich eine Festanstellung habe, sondern das ist eigentlich etwas, was jeder in dieser Branche tun sollte. Und ich glaube auch, dass das ganz, ganz viele machen. Man redet nur nicht so gerne darüber, weil die Leute immer riesige Angst haben, wenn ich jetzt öffentlich mache, dass ich bei dieser NGO kein Geld verlangt habe, weil mir das Thema so wichtig war. Oder wenn ich jetzt öffentlich mache, dass ich bei diesem Kunden kein Geld verlangt habe, weil das einfach irgendwie mein Hobby ist und ich da unbedingt dabei sein wollte oder whatever die Begründung dafür ist.
Fahrräder.
Zum Beispiel. Ist ein total geiles Beispiel. Ich habe die Tage mit einem meiner Stammassistenten darüber gesprochen, dass der wirklich so meinte, ey und Chris, wenn du mal wieder irgendwie so Fahrradjobs hast, ne, da brauchst du mich auch echt nicht für zu bezahlen. Ich habe da mega Bock drauf, wenn du irgendwie Fahrräder irgendwo shootest, nimm mich einfach mit, ich will da gar kein Geld für haben.
Sag mal, das habe ich mich gefragt, das steht hier auch tatsächlich schon in der Vorbereitung. Mir ist das ist ja vor 3, 4, 5 Jahren, ich weiß nicht, wann das gekippt ist, ich glaube Mitte Corona muss das gewesen sein, ne? Da ist, glaube ich, in den großen Autoshootings ein bisschen weniger geworden und was ich mich gefragt habe, auch wenn man jetzt so Plattformen beobachtet, ne? So irgendwas zwischen Catch, BFF, Infolio und so weiter, sind Fahrräder, ist Fahrradfotografie die neue Autofotografie? Weil früher habe ich das Gefühl gehabt, jeder braucht, was ich weiß, da ist nur jemand an einem teuren Auto vorbeigekommen, der hat ein Foto von gemacht und das als freie Arbeit dann irgendwie auf die Plattform gestellt, von wegen, ja, ihr Mercedes, bla bla bla, ne? Und dann irgendwie noch verschleiert, dass er das gar nicht für Mercedes oder sonst irgendwen fotografiert hat. Und dieser Fahrrad-Content und Inhalt auch zum Teil auf einem sehr, sehr, sehr hohen Level mittlerweile, der ist ja in den letzten, ich sag mal, 2-3 Jahren relativ groß geworden. Wie kommt das? Hast du dann eine Idee? Weil ich sag mal, auch dieser ganze Radsport ist, muss man ganz klar sagen, also gibt zwei Möglichkeiten. Entweder der ist bundesweit unfassbar verbreitet, aber ich habe das Gefühl, dass der in unserer Bubble dermaßen hochgehängt ist. Also wenn ich jetzt sagen würde, ich müsste jetzt für ein 24-Stunden-Rennen 20-köpfiges Fotografenteam zusammenstellen, da würde ich dir random hier auf ein Blatt Papier sofort 15 aufschreiben können.
Ja.
Also müsste ich nicht mal nachdenken, ne? Also angefangen von Kollegen, eigenen Assistenten, irgendwelchen Leuten, die dann Radcafé aufmachen. Also
dich selbst.
Alles. Ja, irgendwer muss ja der Teamchef sein.
Ja, ja. Ich finde so dieses. Ja, so ein bisschen.
Warum?
Ja, so ein bisschen. Also zum einen ist es, glaube ich, einfach wirklich ein riesiger Trend. Und wenn ich mich so umgucke, wenn ich jetzt gerade zum bei uns jetzt hier gucke, wir sind ja so im Münsteraner Flachland, ist der Radsport ja auch sehr, sehr krass gehypt und auch schon immer ein großes Ding gewesen und die letzten
Jahre. Ihr habt nur eine Steigung, ne? Da hinten beim Teuto.
Ja, wir haben, wenn du Richtung Teuto fährst und wir haben die Baumberge, das ist so ein bisschen Gequatsche, wenn man da irgendwie am gleichen Berg 5 Schleifen fährt, kommt man auf 1000 Höhenmeter. Man kann hier Höhenmeter fahren, wenn man das unbedingt will, ne? Und wenn ich zum Beispiel Richtung Tecklenburg in den Teuto fahre, dann kriege ich auch wirklich meine guten 1500 Höhenmeter zusammen, wenn ich das möchte.
Der Redaktion, wir sind uns vor 3 Jahren sind wir uns fast bei einem Rennen in Münster über den Weg gelaufen.
Ah ja.
Du warst Fotograf.
Ja.
Und ich habe mit dem Überleben gekämpft.
Ja. Ja, aber wie gesagt, Münster, Flachland, Radfahren ist hier, glaube ich, so ein allgemein verbreiteter Sport schon immer gewesen, aber es ist schon ein krasser Hype. Ich sehe das auch einfach daran, dass wir hier mittlerweile gefühlte 15 CCs haben, Fahrradclubs haben, die irgendwelche Weekly Group Rides veranstalten. Gehöre ich selber mit dazu, zu diesen Idioten, die hier noch mehr Group Rides veranstalten, als ohnehin schon da sind. Aber wenn wir machen das von unserer Bürogemeinschaft aus, dass wir so alle 2 Wochen Group Ride veranstalten, da stehen auch jedes Mal 30, 40 Leute auf der Matte. Und wenn wir das Ding nicht limitieren würden auf 30, dann würden da auch 50 stehen. Ne?
Ja, also kein 100.000 Umsatz, aber dann 100.000 Euro in Carbon gegossen, die dann über die Straßen gerollt werden. Großartig.
Ja, genau. Aber der Punkt ist, glaube ich, so ein bisschen aus der Perspektive auf die Branche geguckt, ist, glaube ich, Fahrradfotografie nicht die neue Autofotografie, weil einfach ganz andere Budgets und ein ganz anderer Vibe. Also ich habe auch einige Kolleginnen und Kollegen, die ich persönlich kenne oder meine Freunde nennen darf, die in der Branche sehr, sehr viel mehr fotografieren, als ich das selber tue, und die Budgets sind da bei weitem nicht da, und viele der großen Marken arbeiten mittlerweile auch tatsächlich mit Inhouse-Fotografen, weil sie sich den freien Markt gar nicht erlauben wollen. Ne? Also die haben wirklich...
Aber, also den Hauptvergleich, den ich sehe... Ne, das
du siehst das andersrum. Naja, den sehe ich auch.
Ne, ich weiß nicht, ob wir jetzt das Gleiche meinen. Ich probiere es mal aus. Der Witz ist, wenn du diese Plattform anguckst, alle Leute, die Automobilfotografie posten als freie Arbeiten und sagen, sie sind Automobilfotografen, to be honest, es gibt gar nicht so viel Auftraggeber. Das heißt, die Automobilfotografie, die Automobilbranche, ja, die brauchen Bilder, die brauchen viel Bilder. Das hat sich auch verändert dadurch, dass es nicht mehr nur der 8 des 18 Eintel ist, wie früher die große Kampagne, die dann auch überall als Anzeige geschaltet worden ist, wo dann irgendjemand vor Lachen nicht ins Schlaf gekommen ist als Fotograf. Weil selbst wenn das Budget gleich geblieben ist, das wird jetzt auf ganz andere Bereiche noch verteilt, von Social Media bis sonst wohin. Lange Rede, kurzer Sinn, es gibt gar nicht so viele Aufträge im Automobilbereich, dass alle, die behaupten, sie seien Automobilfotograf, davon oder als eins ihrer Genre Automobilfotografie da geschrieben stehen haben auf ihrer Seite, so viel kann es gar nicht geben. Es ist genauso wie mit Fashion und Mode. Ne? Das heißt, alle wollen es sein, der Lifestyle ist cool, es fühlt sich cool an, wenn man irgendwie auf einer Party steht und sagt, ja, ich bin Car Photographer, Transportation ist mein Ding. Und da habe ich das Gefühl, dass das beim Fahrrad, dass das ein neuer Trend gibt. Das heißt, es unheimlich viele freie Arbeiten in diesem Fahrradbereich gibt, wo man einfach sagt, ja, sind geile Arbeiten, sieht geil aus, aber ganz ehrlich, wie viele Leute können so in dem Maße davon leben? Das sind wieder deutlich weniger als vorher in diesem Automobilbereich. Und wo ich auch denke, wie viele Fahrradhersteller gibt es, wie viele Bilder brauchen die? Natürlich kann man sagen, wenn man jetzt ganz, ganz bewusst dran gibt, es gibt den Fahrradhersteller, ja, dann gibt es den Helmhersteller, es gibt den Lichthersteller, es gibt den Felgenhersteller, es gibt den Kettenhersteller, es gibt den Schaltungshersteller, okay, das sind Japaner, es gibt aber auch jede Menge Klamotten, ne? Aber dann gibt es eben die 2, 3, 4, 5 Brands irgendwo zwischen Rafa und Co., die auch eine wirklich geile Bildsprache mit guten Fotografen haben, aber das ist ein Modelabel, ne? Das ist genauso, wie es 1000 Modelabels gibt, aber gar nicht so viele Modelabels, wie es Fashion-Fotografen gibt. Und das war das, was ich meinte mit der Fahrradfotografie, ob das jetzt der nächste Hype ist, dass es dann vielleicht irgendwann als eigenes Genre der Sportfotografie oder der Lifestyle-Fotografie gehandhabt wird und dann wieder ganz viele da reingehen, um zu sagen, ja, jetzt ehrlich, es ist geil, dass du Bike-Fotografer bist, aber wie war das mit dem Kühlschrank?
Ja, ich glaube auch, dass so, du hast auf jeden Fall recht in dem Sinne, dass das von außen betrachtet so aussieht, als wäre in der Branche wahnsinnig viel Geld zu verdienen. Gleichzeitig fällt mir eine Handvoll Kollegen ein, die wirklich hochspezialisiert in dem Bereich auch wirklich nur von dem Thema Fahrrad leben können. Um ganz ehrlich zu sein, mir, also das ist glaube ich nicht mal eine Handvoll. Ich weiß nicht, ob ich auf 5 kommen würde, die mir einfallen, die wirklich komplett davon leben, die nicht noch irgendwie einen zusätzlichen Schwerpunkt in einem völlig anderen Fotografiebereich haben. Oder es sind Inhouse-Leute, wie gesagt, fast alle großen Marken haben Inhouse-Leute, teilweise sogar mehrere, teilweise ganze Abteilungen, die für das Thema Medien verantwortlich sind. Da wird ein großer Teil der Fotografie gar nicht mehr frei auf den Markt geschmissen, sondern die Sachen werden intern gelöst. Und weil die Leute einfach gut sind und weil auch mittlerweile wirklich viele gute Leute auch Bock haben auf diese Absicherung einer Festanstellung, fällt das, glaube ich, vielen auch gar nicht auf. Also ich weiß nicht, inwiefern man über sowas reden sollte, vielleicht tue ich das lieber nicht, aber bei manchen Marken würdest du im Leben nicht drauf kommen, dass der gesamte Content in-house produziert wird, sondern du würdest bei dem Niveau wirklich sagen, das muss auf dem freien Markt passieren.
Ja gut, das ist ja vom Grundprinzip in ganz vielen Bereichen so, ne? Also wenn ich jetzt zurück überlege oder wenn ich mal gucken würde, wie viel der aktuellen Fotografen in bestimmten Bereichen ursprünglich geskatet sind und darüber an die Fotografie gekommen sind. Es ist ein brutaler Prozentsatz. Ja, ich weiß. Ich weiß gar nicht, ob es irgendwo gelesen habe, dass es bei dir auch so ist, aber das ist halt, das ist ein Hobby gewesen, wo das am Ende des Tages mit angefangen hat. Ne? Dann sind die Tricks gemacht worden, dann war, ja, wie macht man die geilsten Bilder? Zu meiner Jugendzeit war das Ganze irgendwie noch analog. Ne? Das heißt, da hat so einer in der Gruppe, der hat sich da richtig reingefrickelt, ne? Aber alle haben gesagt, ah, der hat wie einen Film entwickelt und dann kommt er mit den Bildern um die Ecke. Das hat sich dann immer weiterentwickelt und dann ist der Bewegtbild dann eben das Bewegtbild dazugekommen. Und aus der Ecke sind wirklich viele dann eben bei der Fotografie einfach auch hängen geblieben.
Bei mir kam das so aus zwei Richtungen. Ne? Das war zum einen Extremsport, zum anderen war es Musik. Ne? Also ich war bei beidem nicht gut genug, um innerhalb des eigentlichen Hobbys irgendwie irgendeine Form von Karriere zu machen. Also ich war als Musiker nicht talentiert genug.
Was für ein Extremsport denn?
Skateboard und Downhill Mountainbike waren bei mir so die Themen. Und ich war bei beidem scheiße. Also nicht scheiße, aber nicht gut genug, um ansatzweise irgendwas draus zu machen. So.
Okay, du siehst jetzt aber jetzt zumindest optisch nicht so aus, als wenn das mit dem Downhill irgendwie mal schwer schief gegangen ist. Also Nein. Du bist das nicht mit dem Gesicht gebremst. Das Nein. Kann ich an dieser Stelle sagen.
Nee, ich bin, also das war auch nur eine relativ kurze Phase, aber ich bin, also eigentlich waren mein Hauptsport war Skateboardfahren in der Jugend und ich habe halt Gitarre gespielt in verschiedenen Bands und ich war aber, also irgendwann war ich bei allen Bands raus, weil ich halt irgendwie derjenige war, der am seltensten zur Probe gekommen ist und eigentlich auch am wenigsten Bock hatte, sich da wirklich reinzufuchsen. Und beim Skaten war das auch irgendwie so, dass die meisten meiner Kumpels irgendwann einfach deutlich besser waren als ich und das Niveau gar nicht mehr zusammengepasst hat.
Ja, das ist der öffentliche Dienst ja schon fast eine logische Konsequenz.
Ja, das könnte man so sehen. Aber meine Rechtfertigung, dabei zu sein, war dann immer die Kamera, ne? Also ich konnte mit meiner Kamera umsonst auf die Konzerte. Und das, was ich beigesteuert habe, war halt Fotos machen. Ich musste nicht die schwere PA durch die Gegend schleppen. Und auf der Bühne stehen konnte ich nicht, dafür war ich nicht gut genug, aber ich durfte neben der Bühne stehen und Fotos machen. Das hat fast genauso gut funktioniert, um dabei sein zu können. Und das Gleiche war es beim Skateboardfahren am Ende auch. Ich bin irgendwann mit meinen ganzen Kumpels, die alle deutlich besser gefahren sind als ich, zu den ganzen coolen Spots gefahren. Und ich habe dann halt neben den paar Tricks, die ich konnte, dann halt irgendwie Fotos gemacht, während die Jungs da irgendwie komplett abgerissen haben. Und das war für mich immer ein toller Türöffner. Und das ist es bis heute, weil alle Themen, die mich interessieren, und das ist eine ganze Menge, aber ich komme an wahnsinnig viele Themen ran. Ich habe tolle Reisen durch die Fotografie machen können. Ich komme an total spannende Unternehmen hinter die Kulissen. Ich habe im Kultursektor wahnsinnig viel. Also ich fotografiere ja auch ganz, ganz viel für andere Museen und Ausstellungen und Ausstellungsgestalter und solcherlei Geschichten, was ich alles für Museen besuchen darf, für umsonst und da Fotos machen darf. Was ich an Kultur konsumieren darf, ohne dafür bezahlen zu müssen, ist ein Riesenprivileg, finde ich. Ich komme an so viele tolle Orte und in so viele Räume rein, in die ich ohne die Kamera niemals reinkäme. Und das ist irgendwie das Coole, was Fotografie halt kann, ne? Und also, wenn ich heute überlege, ich konnte mir damals keinen anderen Job vorstellen, als Fotos zu machen. Heute könnte ich mir 50 Sachen vorstellen, weil ich so viel sehen durfte, so viel hinter die Kulissen gucken durfte, dass ich irgendwie eine ganz andere Idee auch von der Welt dadurch habe und was es alles für Jobs gibt und was es alles für Themen gibt und was es alles für
verrückte... Da bist du einen Schritt weiter, weil ich habe genau das gegenteilige Problem seit 30 Jahren. Ich habe sicherlich auch viel gesehen. Was ich spannend finde, ist dann auch die ganzen Geschichten, die im Laufe der Zeit anfallen. Aber ich bin, glaube ich, nicht einem Beruf über den Weg gerannt, wo ich gesagt habe, da hatte ich Bock drauf. Also ich bin immer noch voll hooked bei Photography.
Bei Fotografie aber auch genau aus diesem Grund, ne? Weil Fotografie halt einfach, ich habe ja auch gar keine, wir haben uns jetzt so an diesem Thema Fahrrad aufgehängt, ich wollte auch eigentlich noch einen Satz dazu sagen, mache ich gleich noch. Aber ich bin ja auch gar nicht so krass hooked auf einem bestimmten Fotografiebereich. Ich habe zum Beispiel irgendwann auch meine Webseite eher nach Themen unterteilt als nach Fotografiegenres, ne? Also die meisten Leute unterteilen ihre Webseite ja irgendwie eher so nach Genre und haben dann irgendwie, weiß ich nicht, Event und Porträt und Architektur oder so.
Ich habe meine Mappe nach, also eine meiner ersten Mappen, da habe ich alles ausgedruckt in klein, so mit Kontaktbögen und ausgeschnitten auf dem Boden und hatte dann Art Director dabei und dann haben wir da gesessen und er gesagt, ah Mensch, also ich habe hier eine Strecke gelegt für die Mappe und da eine Strecke und so stelle ich mir das vor und der hatte auch schon gut einen im Kahn und ist dann auf die glorreiche Idee gekommen, ah scheiß drauf, du sortierst das jetzt einfach nach Farbe. Und dann habe ich das halt wirklich nach Farbe sortiert, okay. Und die Mappe war dadurch halt einmal komplett anders, weil du Sachen, die inhaltlich überhaupt nichts miteinander zu tun haben, plötzlich miteinander kombinieren konntest. Und im ersten Moment habe ich gedacht so, ja, so an der Uni haben die mir über was anderes erzählt. Und im zweiten Moment habe ich dann gedacht, ah, das ist interessant und habe das dann tatsächlich gemacht. Also ich verstehe ja, dieses
bei mir gibt's,
sehr gut.
Ja, bei mir gibt es halt den Bereich Kultur. Den gibt es da jetzt auch noch nicht so wahnsinnig lange, aber da kann ich alles reinschmeißen, was irgendwie mit dem Kultursektor zu tun hat. Und das sind Interieurfotos aus Museen, das sind Porträts von Kulturschaffenden, zum Beispiel Theaterleute oder solcherlei Geschichten. Ich schmeiß da ganz schön wild Kram durcheinander, aber das hat alles, kommt für mich alles aus dem Bereich Kultur. Und fotografisch bin ich da irgendwie sehr wenig festgelegt. Mich interessieren dann halt eher irgendwie so bestimmte Bereiche und dann gibt es da Dinge, die interessieren mich gar nicht. Und selbst da gibt es Ausnahmen. Ich sage eigentlich immer, ich mache keine Produktfotografie, mache ich nie.
Obwohl gar keinen Fall.
Und trotzdem mache ich es dann, wenn es plötzlich mit Fahrrädern zu tun hat.
Ja, ich wollte gerade sagen, ich muss auch eine Aussage von mir revidieren. Ich glaube, du kannst mich in jeden Job und in keinen Job stecken. Ich habe das gestern, war ich im Supermarkt, weil ich irgendwie abends noch was brauchte. Ich weiß nicht, ob Zahnpasta war aus, irgendwas total Blödes. Und da bin ich an der Kasse vorbeigekommen und da war jemand, die hat bedient, auch relativ jung, hat kassiert. Und die hatte da Bock drauf. Die hat mit jedem geschnackt, ne? Also sich nicht festgequatscht oder sonst was nicht, sondern das Ganze mit dem Schnissing, ha, hallo, na, was kann ich heute für Sie tun? Haben Sie keinen, was ist denn mit den, Sie haben doch gestern das und das gekauft, wird das nicht langsam mit dem Pfand mal wieder fällig? Und ich glaube, sobald es mit Menschen zu tun hat, damit kriegst du mich. Na, du kannst mich, ich glaube auch, was ich weiß, du könntest mich wahrscheinlich in einer Kneipe an die Bar stellen oder beim, in einer Espresso, an die Espresso-Maschine. Solange ich den ganzen Tag mit Menschen Verbindungen aufbauen darf und sprechen darf, bin ich, glaube ich, glücklich. Du könntest mich auch als Passbildautomaten an den Bahnhof stellen, wenn ich lernst den ganzen Tag neue Leute kennen. Weil unser Beruf, das ist so mein Lieblingsvergleich, das ist so, ja, das ist so wie so ein Sommerurlaub auf der Autobahnraststätte. Ja, stell dir vor, du nimmst ein Wohnmobil und stellst dich zwei Wochen auf die Autobahnraststätte. Du lernst einen Riesenhaufen wirklich spannender Leute kennen, aber immer nur für eine Viertelstunde.
Ja.
Ja, also kannst du am Ende des Tages hingehen und sagen, ey, es ist voll geil gewesen, was ich heute alles erlebt habe und stehst mit einem fucking Wohnmobil auf der Autobahnraststätte.
Ja. Aber das ist auch so ein bisschen, du hast, glaube ich, den Vergleich irgendwie Sendung mit der Maus für Erwachsene auch schon mal gebracht. Das finde ich, das ist auch ein schöner Vergleich. Also es ist einfach so dieses immer wieder neue Leute kennenlernen, immer wieder in so neue Aspekte des Lebens reinzuschnuppern. Also im weitesten Sinne interessiert mich, glaube ich, am Ende bei Fotografie alles, was irgendwie mit dem Leben zu tun hat. Also ich inszeniere nicht gerne. Man wird bei mir auch wenig inszenierte Fotografie finden. Ich gehöre eher zu den Leuten, die aus dem, was da ist, was machen. Das hat auch oft viel mit Inszenierung zu tun, ne? Also viele Räume sehen dann doch am Ende sehr anders aus als auf den ersten Blick, wenn man reingekommen ist. Aber ich bin eher interessiert daran, aus dem, was ich irgendwie vorfinde, was zu machen, was ästhetisch funktionierendes, Schönes zu machen. Wenn du mich mit einem weißen Blatt Papier alleine lässt, dann passiert nicht viel. Ne?
Also das ist okay. Das ist,
kannst du davon ausgehen, dass ich dir daraus einen Flieger bastel und den Raum verlasse?
Im Studio. Also wenn du mir was gibst, dann arrangiere ich das, dann kann ich damit arbeiten. Aber im Studio vor weißer Wand, ja, ich sterbe regelmäßig.
Ja, da gehe ich komplett kaputt. Also, deswegen sage ich auch immer, Produktfotografie kann ich nicht machen. Und dann kommt sowas wie, dass ein Fahrradhersteller mich fragt, ob ich denn nicht auch neben den Lifestyle-Fotos auch mal Bock hätte, irgendwie die Produkte zu fotografieren. Sie hätten da irgendwie neue Lackierungen, die bräuchten sie ganz dringend für einen Online-Shop. Und dann stehe ich da und dann merke ich plötzlich, wenn mich das Produkt wirklich interessiert und ich sage, ja voll, ich habe voll Bock, eure neuen Räder zu sehen, bring vorbei. Dann funktioniert es. Aber es funktioniert nicht, wenn mir jemand ein Produkt dahinstellt, zu dem ich keine Verbindung habe, weil dann fühle ich das nicht, dann komme ich damit nicht zurecht. Und das ist, das mehr, und da kommen wir, kriegen wir den Bogen wieder zu der Fahrradfotografie und die Frage, ist es die neue Automobilfotografie? Ich sehe ganz, ganz viel und ich habe das Gefühl, dass das vor allem deswegen so viel ist, weil das relativ hürdelose Portfolioprojekte sind. Die kosten nicht viel Geld, die kosten nicht viel Aufwand. Wenn du in deinem Bekanntenkreis, und ich glaube, da kann man mittlerweile von ausgehen, jeder Fotograf hat in seinem Bekanntenkreis Leute, die Rennrad fahren, wenn er nicht gerade schon selber fährt. Das heißt, du hast ein paar Leute im Bekanntenkreis, dann kommen die Leute meistens aus einer Bubble, wo auch ein bisschen Geld da ist. Das heißt, die fahren mit schicken Klamotten, schicken Rädern, schicken Helmen, schicken Schuhen rum. Das heißt, du musst dir eigentlich nur deine zwei Kumpels schnappen, mit denen zum nächsten Anstieg fahren, jagst die da zwei, dreimal hoch, stellst dich oben mit dem Tele hin und hast deine freie Rennradfotostrecke. Und ich glaube, dass diese relativ geringe Produktionshürde, ne, du musst nicht unbedingt krass weit reisen dafür. Es gibt wahnsinnig tolle, lokal gelegene Strecken, auf denen man tolle Fotos machen kann. Du musst dir keine Models dafür buchen, wenn die Leute eine riesige schwarze Sonnenbrille und Helm aufhaben. Ist eh scheißegal, wie die da drunter aussehen. Erkennst du nicht mehr viel von. Also du kannst mit sehr geringem Aufwand eine freie Strecke produzieren. Ich glaube, das ist einer der Punkte, warum das so viel auftaucht. Und ist auch einer der Punkte, warum ich das auch zwischendurch einfach mal mache, weil ich manchmal mir einfach meine Kamera umhänge, wenn wir Radfahren gehen. Und dann habe ich nach der abendlichen Radtour am nächsten Tag mal wieder einen Post für Instagram. So, das funktioniert ja auch ganz gut. Und gleichzeitig glaube ich, oder sehe ich aber auch, dass das ein Trend ist, der dann manchmal auch eben gar nicht funktioniert, weil ich sehe auch wahnsinnig viel freie Rennradstrecken vor allem, die einfach Quatsch sind.
Ja, ich sehe es ja auch zwischendurch, wo ich dann manchmal so Strecken wie sehe, ah, okay, da wollte der jetzt auch mal was mit Rennrad machen und wo genau. Ich einfach sage, ja, der hat aber den...
Oh, er fühlt es nicht.
Ich hätte jetzt gesagt, also ich bin ja kein Freund von englischer Wortwahl, aber der hat den Vibe nicht verstanden.
Ja.
Er hat es einfach, er fühlt es nicht. Also ich glaube schon, dass wenn du jemanden, der in einem Genre vollkommen fremd ist und den da reinschmeißt, ja, wenn das passt, kommen da unfassbar spannende Bilder raus, weil er einfach alles über den Weg, was ich weiß, wenn du jetzt einen André Josselin sagen würdest, mach eine Fahrradstrecke, dann kannst du sagen, okay, es ist dann zwar nicht klassisch Fahrrad, ne, wie, so wie man sich das vorstellt, aber es hat irgendwas. Das heißt, es geht einen neuen Weg, es geht einen anderen Weg, vielleicht macht das einen Trend.
Das funktioniert aber nur auf einem einzigen Weg.
Auf einem einzigen Weg von diesem Fotografen. Aber wenn du irgendwie anders hast.
Ich meine das noch anders. Wenn du André in diese Challenge reinschmeißen würdest und ihm aber verbietest, in den 4 Wochen davor sich irgendwo von inspirieren zu lassen, was mit Fahrrädern zu tun hat. Der darf sich alles angucken. Der darf jeden Bildband wälzen. Der darf jede Internetseite sich angucken. Aber er darf nicht ein einziges Fahrradbild sehen.
Ich bin ja naiv. Ich glaube, der würde einfach aus dem Bauch arbeiten, oder?
Ja, genau.
Weiß ich gar nicht.
Und das wäre aber auch der Trick dabei, weil wenn du keine Ahnung von Radsport hast und gehst dann auf Radsportfotografie und versuchst das nachzuahmen, was Leute, die Ahnung haben, tun, dann kannst du nur scheitern, weil du nämlich keine Ahnung hast und du siehst diese feinen Unterschiede nicht. Du siehst nicht, wenn die Brille falsch sitzt, wenn der Schuh komisch zugemacht ist, wenn die Socken zu kurz sind, wenn die Kurbelstellung falsch ist, wenn der geschaltete Gang auf dem Ritzel hinten der falsche ist. Das siehst du als Außenstehender halt nicht. Aber die Leute, die aus der Fahrradbubble kommen, die stolpern darüber. Da kann man jetzt sagen, gut, ist vielleicht auch irgendwo so ein Gatekeeping-Thema. Sehe ich gar nicht so, weil es geht nicht um Klamottenmarken. Du kannst mit Decathlon-Klamotten das geilste Radshooting machen. Ne? Es geht nicht um Marken, es geht nicht darum, dass das fetteste Fahrrad ist. Es geht am Ende auch, wie bei allem in der Fotografie, es geht um Licht, es geht um Location. Aber es geht trotzdem auch um so Feinheiten. Wenn du der Person, die da mit dem Rad im Sonnenuntergang steht, wenn du der ansiehst, dass die nicht Rad fährt, ne, wenn die auf diesem Rad irgendwie ungelenk aussieht, dann kannst du das knicken. Es gab letztes Jahr eine Kampagne von Specialized, glaube ich tatsächlich, aber nicht für deren Räder, sondern für deren Radklamotten. Die haben eine Radklamottenlinie und dafür haben die eine Kampagne gemacht. Und das haben die mit einem amerikanischen Fotografen geshootet, der auch im Fahrradbereich unterwegs ist. Mir fällt der Name nicht mehr ein. Aber mit Models, Models, Leute, die offensichtlich in ihrem Leben vorher noch nie auf einem Rennrad gesessen haben.
Das ist so ein ganz feines Ding. Das ist so, du guckst dir ich kenne es also nicht die, sondern generell, und manchmal ist das so ein Ding, du guckst dir Bilder an und das ist so, als wenn du, einem Chor oder bei Musik zuhörst und irgendwer singt schief. Und zwar nicht ganz doll, dass alle denken, oh, der singt schief, sondern so ganz fein die Note nicht trifft, sodass sich dir die Nackenhaare aufstellen. Ja. Und das ist ganz furchtbar. Das ist aber auch generell, finde ich, so ein Problem in der Werbefotografie, weil so irgendwie ganz viele Leute, mit KI und die machen alles kaputt. Und ich denke, es gibt so viel Bereich, also eigentlich in allen Bereichen, in der Werbefotografie oder auch in der Corporate-Fotografie. Ich sehe manchmal Corporate-Bilder von Kollegen und denke mir, oh, das ist jetzt so ganz knapp dabei daneben, ne? Wo du einfach denkst, das sieht künstlich aus, das glaubt dir keiner, ne? Also du hast vorhin das mit Licht und dem Blitzen, weil ich gesagt, ja Leute, wenn ihr das nicht könnt, dann müsst ihr das üben, ne? Das heißt, dass
wenn es drei Sonnen gibt, hast du ein Problem, ne?
Wenn es drei Sonnen gibt, hast du das Gefühl, du musst erstmal reinkommen in den Raum, du musst den erstmal angucken, du musst gucken, aus welcher Richtung kommt das Licht, wie ist denn die Grundstimmung in diesem Raum? Und wenn du an die falsche Stelle einen Blitz packst, dann fragt sich der Endkonsument, der fragt sich das gar nicht, weil er ja gar nicht weiß, wie das funktioniert. Ne? Da fragt sich nicht, oh, was hat er da gemacht?
Aber der stolpert halt.
Der sieht halt ein Bild, wo er sich bewusst oder unbewusst das einfach ablehnt, ne? Weil er einfach sieht, nee, das passt nicht, das kann nicht sein. Ne? Das ist in sich nicht schlüssig. Das fängt damit an, dass manche Bilder keine Benutzerführung haben, dass sie von vorne bis hinten scharf sind und du einfach denkst, das hast du nicht mal in der eigenen Wahrnehmung, wenn du einen Raum betrittst, ja, das ist ja super, dass du blitzt und dass es dann so hell ist, dass du auf eine Blende 11 gehen musst. Ja, viel Spaß, aber dann hast du automatisch ein Scheißbild, ne? Und das ist halt so, das ist so dieser ganz feine Krempel, wo ich dann einfach auch denke, also weil du hast das vorhin, kann man nochmal zurückspulen, du hast es ja gesagt, es gibt unterschiedliche Ausbildungen, es gibt die technische Ausbildung einer fotografischen Ausbildung, dann gibt es das Studium, wo du eben relativ wenig über Technik lernst, also ich weiß, wovon ich spreche, also nicht, dass ich habe mich damit auseinandergesetzt, aber ich habe viele Kollegen gehabt, die haben sich dramatische Situationen abgespielt, weil die einfach, wo ich dann gesagt habe, ganz ehrlich Leute, also Technik müsst ihr euch ein bisschen mit auseinandersetzen, weil wisst ihr, wenn ihr einen Führerschein habt oder macht, ja, ihr müsst euch überlegen, wollt ihr professionell Auto fahren und wenn ihr Formel-1-Fahrer sein wollt, dann braucht ihr mehr als nur den Führerschein. Dann müsst ihr da ein bisschen mehr wissen über das Auto und wie sich das verhält. Ne? Weil wenn nicht, könnt ihr maximal damit zum Einkauf fahren. Und das ist halt das Problem. Am Ende des Tages ist es aber so, wenn die jetzt tatsächlich diesen Gestaltungsbereich lernen, wie kommuniziere ich mit Bildern? Während viele aus Ausbildungsbereichen eben genau da hängen bleiben, dass sie sagen, wir haben ein technisch sauberes Bild, aber es huckt gar, es triggert niemanden, es spricht mit niemandem. Ja, es ist gut belichtet, es ist richtig, es ist Blende so und so und das haben wir immer schon so gemacht, es ist Dreipunktlicht und so weiter. Dann guckst du dir das Bild an, wird stolz gepostet irgendwo, aber du denkst dir, mit wem spricht dieses Bild? Das spricht mit niemandem. Ja, das ist, um das nochmal zu sagen, das ist ein Foto als reines Produkt eines technischen Vorganges. Es ist technisch absolut sauber, aber es brauchst schon Bilder, du erzählst Geschichten ja nicht mit Fotos, sondern mit Bildern. Wie sind wir dazu gekommen? Specialized. Entschuldigung, das war jetzt ja, ein leidenschaftlicher...
Nee, aber voll, ich sehe das auch so, das ist so dieses, im Idealfall kommt beides zusammen und im Idealfall lässt auch beides eine Fehlerkultur, hattest du, glaube ich, mit Klaus drüber gesprochen. Ich finde noch mehr so diese nicht unbedingt nur eine Fehlerkultur, sondern so eine Auslegungskultur innerhalb der Regeln, in denen man arbeitet, die muss man auch zulassen auf beiden Seiten, also sowohl gestalterisch als auch technisch. Also man muss technisch, wenn man technisch zu festgefahren ist und so seine ganz klare Technik im Kopf hat und davon gar nicht mehr abweicht, dann ist man, glaube ich, nicht in der Lage, relevante Bilder zu produzieren und gestalterisch genau das Gleiche. Man muss beidem so ein bisschen Luft geben, zum Atmen vielleicht oder auch einfach zum, ne, ihr habt das Fehlerkultur genannt oder Fehler auch mit Absicht zu erzeugen. Ich find Fehler da irgendwie so ein bisschen vielleicht den falschen Begriff, sondern eher so dieses, dass ich hingehen kann und von meiner Norm abweichen kann. Wenn ich sage, ich habe jetzt hier aus einem technischen Grund muss ich jetzt gestalterisch ein bisschen abweichen oder andersrum aus einem gestalterischen Grund weiche ich technisch ein bisschen ab und dann ist das Bild vielleicht unscharf oder verwackelt. Aber dafür trotzdem cooler und am Ende catcht es mehr Leute. Oder ich habe vielleicht am Ende auch manchmal das Ding, dass ich von einer Gestaltungsidee ein Stück weit abrücken muss und dem ein bisschen mehr Raum geben muss, weil ich halt technisch das einfach so nicht lösen kann. Ne? Und da
oder man muss so grundsätzlich erstmal die, da sind wir wieder bei dem Typografie-Beispiel, ne? Erfreuliche Drucksachen durch gute Typografie von Jan Tschichold. Weil der Grundansatz von der Anna Berkenbusch, die da damals Typografie gelehrt hat, war, wenn ihr euch über Regeln hinwegsetzen wollt, weil ihr alle punkige Gestaltung in der Typografie machen wollt, dann müsst ihr die Regeln erstmal kennen. Ihr müsst wissen, worüber euch, ihr müsst das, um es jetzt auch wieder politisch zu sehen, ne, im Punk-Kontext, wenn ihr gegen das System sein wollt und euch dagegen auflehnen wollt, dann müsst ihr das System erstmal verstehen. Ja, und es gibt eben, ich finde das total faszinierend, es gibt halt einfach, also um jetzt beim Punk zu bleiben, es gibt auf der einen Seite Krawallos, die einfach alles ablehnen und saufen. Und dann gibt es aber immer wieder Einzelne dazwischen, wenn du dann mit denen abends irgendwie da beim unabhängigen Jugendzentrum gesessen hast und auch mit denen Bierchen getrunken hast, die dir politisch hundertprozentig erklären konnten, was, warum sie am System weswegen ablehnen. So, und da wird es dann nämlich genau interessant, weil da an der Stelle wird diese Kultur eben auch interessant, weil sie sich nämlich ganz bewusst von Dingen abhebt oder so jetzt in dieser Gestaltungskultur, dass du einmal sagst, okay, das sind die fotografischen Grundregeln, tak, 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 kenne ich alles, Dreipunktlicht, dies, das, jenes, Blitzen, ich beherrsche das alles, ist ja überhaupt kein Problem. Aber ich muss es beherrschen, um zu wissen, wo sind die Grenzen, über die ich mich hinwegsetze.
Ja, und ich finde auch immer so Rebellion um der Rebellion wegen ist ja auch Käse. Also wenn ich nicht weiß, wogegen ich rebelliere, wenn ich nicht verstehe, was ich ablehne, dann ergibt das ja am Ende auch keinen Sinn. Und das ist in der Politik nichts anderes als in der Gestaltung.
Das versuche ich meinem Sohn auch zu erklären.
Vollkommen recht. So, ja, da komme ich noch hin, dass ich versuche, das zu erklären. Jetzt gerade kann ich noch nicht viel erklären bei meinem Sohn, aber das ist einfach so. Gebe ich dir vollkommen recht, eigentlich. Ne? Also im Grunde genommen muss man beide Seiten verstanden haben, um eine der beiden Seiten dann stärker gewichten zu können in der Gestaltung. Ne? Und zu sagen, okay, an dieser Stelle unterliegt die Technik oder an dieser Stelle unterliegt die Gestaltung vielleicht der Technik, weil wir es anders nicht lösen können. Aber das funktioniert, ich kann ja nur eine Gestaltungsentscheidung treffen, die vielleicht auch sagt, ich mache jetzt das gestalterisch etwas schlechtere Bild, aber dafür ist es technisch einwandfrei oder halt andersrum. Geht beides nur, wenn ich beide Seiten kapiert habe. Und wenn ich auf beiden Seiten genug Erfahrung auch habe, das ist das, was ich ganz stark merke, als ich irgendwie vor 10 Jahren angefangen habe mit 0,0 Erfahrung. Ich habe immer noch nicht viel Erfahrung, aber immerhin 10 Jahre ist schon ein bisschen was. Ich merke, dass ich immer mehr, wenn ich mal vor Probleme stoße, was in meinem Bereich der Fotografie jetzt auch gar nicht unbedingt täglich passiert, aber wenn ich an echte technische oder gestalterische Probleme stoße, dann ist das Einzige, was zum Lösen hilft, immer Erfahrungswert. Ne? Das ist das Einzige, was einen an der Stelle rettet, dass man irgendwo im Hinterkopf hat, ah ja, guck mal, dieses Problem habe ich schon mal in ähnlicher Form irgendwo gesehen, wie habe ich das denn da gelöst? Und dann arbeitet man sich daran ab. Und das ist auch so ein bisschen, wo wir ganz am Anfang auch mal waren, was dann oft auch so ein bisschen ja die Hobbyfotografie oder die nicht professionelle Fotografie oder wie auch immer dann auch so ganz stark unterscheidet von der professionellen Fotografie, ist so dieser Erfahrungsschatz und dieses Probleme lösen können. Weil solange alles gut läuft, solange du eine tolle Location hast, solange du ein tolles Model hast, solange du tolles Licht hast, im Idealfall hast du noch jemanden, der das für dich aufgebaut hat, ist das ja alles wirklich ziemlich einfach. Also Fotografie ist ja jetzt nicht unbedingt ein wahnsinnig schwerer Beruf, wenn man
kein Rocket Science, nein,
im Idealbereich unterwegs ist. Ne? Aber in dem Moment, wo du in den Raum reinkommst, und ich kenne das dann von meinen kleinen Corporate-Kunden, in dem Moment, wo du in eine Arztpraxis reinkommst,
ich kenne das auch von großen Corporate-Kunden, ja, wo du dann immer, ja, denkst, ich kenne euren Bildpool, ich kenne eure Außendarstellung.
Ja, ja, und dann
kommst
das
du dann da an und denkst dir, um Gottes Willen, ey, wie sieht denn das hier aus?
Aber du kommst in so einen popelig kleinen Raum, der komplett zugestellt ist mit Zeug. Keiner der Mitarbeitenden hat seine Klamotten gebügelt. Alle sind total gestresst, weil die Klimaanlage ausgefallen ist und weil an dem Tag ganz normal durchgearbeitet wird, weil man halt eben vergessen hat, den Tag für Fotoshoot zu blocken oder zumindest die Patientenanzahl an dem Tag ein bisschen zu reduzieren. Und dann stehst du da morgens und musst irgendwie im laufenden Betrieb in einer viel zu engen Arztpraxis mit viel zu vielen Leuten, die alle tierisch angepisst sind, irgendwie Fotos machen. Und da dann irgendwie locker zu bleiben und das einfach anzunehmen und mit dem zu arbeiten, was da ist und vielleicht sogar hinzugehen und zu sagen, ey, wir machen jetzt heute nicht die perfekt geblitzten, technisch einwandfreien Bilder, dafür kriegen wir aber eine total authentische Reportage hin. Vielleicht,
ihr seid ja heute alle sehr authentisch.
Vielleicht gehen wir da von der anderen Seite ran. Oder wie auch immer man das dann löst. Ne? Aber dann in solchen Situationen irgendwie eine Lösung parat zu haben, weil man sagt, das habe ich schon mal erlebt. Das ist, glaube ich, immer der große Unterschied, der dann auch den Wert von guter Fotografie ausmacht. Und das geht, finde ich, immer nur mit Erfahrung. Erfahrung kann man auch sehr schnell sammeln. Dafür muss man nicht 10 oder 20 Jahre. Gibt auch Leute, die assistieren 3 Jahre und haben in der Zeit so krass geackert, dass sie so einen riesigen Erfahrungsschatz
haben. Ja, aber da muss ich sagen, da habe ich auch mit Kollegen häufiger drüber gesprochen, diskutiert. Ja, es gibt Assistenten, die sich da unfassbar viel rausziehen, aber es ist immer noch ein wahnsinniger Unterschied, ob du hinter oder vor der Kamera stehst. Es geht um diese Verantwortung, es geht um die Kommunikation, es geht um die Menschen. Natürlich ist es so, wenn du jetzt einen Assistenten ein paar Jahre dabei hast und bist mit dem einem Haufen Kackräume gewesen und der sieht, wie der Raum aussieht, wenn man reinkommt, der hat den Herzinfarkt mitgefühlt und das Bild, was da zum Schluss rauskommt, und er kennt den Rechenweg. Ne? Der Punkt ist aber, also wenn du jemand bist, der einen Rechenweg sieht, ihn versteht und ihn individuell auf individuelle andere oder vergleichbare Situationen dann selbst anwenden kann und vergleichbare Lösungen findet. Da geht es dann schon. Ich glaube aber, dass, das habe ich meinen Assistenten auch gesagt, Leute, das ist ganz schön, wenn du hier 4 Tage, 3, 5 Tage die Woche machst. Ich würde aber gerne vielleicht, dass wir mit einem zweiten Assistenten arbeiten, nicht auf einem Job nur, sondern dass wir das eben auch mal austauschen, weil du brauchst die Praxis. Ne? Du musst gucken, dass du 1, 2 Tage die Woche selber fotografierst, um eben auch im Zweifel, also wahlweise deine eigenen Sachen zu machen oder im Zweifel zu gucken, ob das, was du gelernt hast, ob das eben auch funktioniert. Es gibt ja dieses Ding, dass man sagt, um irgendwo drin richtig gut zu sein, ist egal, ob du jetzt Golf spielst oder Klavier, unabhängig vom Talent, du musst eigentlich 10.000 Stunden da rein investieren, um da wirklich gut zu sein. Und wenn du jetzt, da sind wir wieder bei der Uni, du hast eine normale Ausbildung gemacht, dann musst du jeden Tag in die Ausbildung, dann muss wirklich gearbeitet werden, es wird jeden Tag gearbeitet. Und wenn du in der Uni eine Semesterarbeit hast, wo am Ende 10 Bilder aufgehängt werden und du hast vielleicht die ersten 4 Wochen Konzept gemacht und dann hast du irgendwie 2 Tage fotografiert, war auf dem Konzept und dies und hast dann im Labor, du musst jeden Tag fotografieren. Du musst jeden Tag fotografieren, ja, oder du musst 2-3 Mal die Woche fotografieren, weil es gibt ganz unterschiedliche Situationen, es gibt ganz viele unterschiedliche Menschen, denen du begegnest, und du kannst, also du musst es erleben, und zwar nicht nur einmal, dass du dir was überlegt hast, was du machen möchtest, und das krachend, was heißt krachend schief geht, dass das nicht funktioniert, weil die Person nicht so funktioniert, weil der Raum nicht so funktioniert, weil die Atmosphäre nicht so funktioniert, und wie du dann darauf reagierst. Ne? Also wenn du jetzt zum Beispiel mit irgendeinem...
Das passiert mir ja auch dann auch nach 10 Jahren immer noch regelmäßig. Ne? Also dass ich auch, das wird dir auch so gehen, dass man nicht in jeder Situation direkt die richtige Einschätzung hat und direkt die richtige Entscheidung trifft, sondern manchmal auch dann so ein bisschen irgendwie rumarbeiten muss und gucken muss, dass man sich irgendwie von dem Punkt, an dem man gerade steht, der vielleicht nicht befriedigend ist, weil man selber das Bild nicht fühlt oder weil der Kunde das Bild nicht fühlt oder weil die Artbuyerin oder die Kreativdirektorin, die mit am Set steht, das Bild nicht fühlt, dann muss
oder
man gucken.
Die Art von Kreativdirektorin oder Kreativdirektor, was auch manchmal vorkommt, so gar nichts fühlt. Ja,
das geht auch.
Und das nicht merkt und dann praktisch die ganze Zeit irgendwie, ich finde es immer so schlimm, wenn du dann da bist und du hast mit echten Menschen zu tun, dann hast du jemanden, der dann, oh ja, nee, irgendwie sieht das total kacke aus, weißt du, hast du auf der anderen Seite, hast du Leute, für die ist das once in a lifetime day, ja, und die hören dann von irgendjemandem, du siehst scheiße aus, ne, und dann hast du auf der anderen Seite, habe ich ein tolles Shooting machen dürfen für die Bundesbank. Und da habe ich von Hirschen ist die Agentur, da habe ich 2 dabei gehabt. Das hat schon richtig Spaß gemacht, ne? Weil das war so wirklich gemeinsames Problem und Sachen sehen, Sachen damit um. Und die Range ist halt von 0 bis 10 und das war halt, ich weiß nicht, darf man 10 sagen? Dann lässt man so wenig Luft, falls es irgendwann
darf
zufällig noch besser.
Immer
darf nur 9. Das ist wie mit dem Gourmet, ne? Da gibt's, es gibt 20 Punkte Gourmet bei Restaurants, aber ich glaube, mehr als 18 werden nie vergeben. Genau, aber um nochmal zurückzuspulen oder eine andere Frage oder um einen Kreis zu drehen. Deine Partnerin ist auch Fotografin.
Korrekt.
Sprecht ihr über Fotografie am Essenstisch? Habt ihr ein besseres Verständnis voneinander, weil ihr beide wisst, was Selbstständigkeit ist?
Ja, unbedingt. Ich glaube tatsächlich, dass das ist der größere, also wir über Fotografie reden wir schon, auch nicht unbedingt wenig, aber ich glaube eher noch über Selbstständigkeitsthemen, ist gar nicht unbedingt Fotografie-related immer. Man muss auch sagen, ich bin schon so ein kleiner Technik-Nerd, damit gehe ich meiner Frau gerne auf den Sack, weil die ist so gar nicht Technik-Nerd, die hat viel mehr, arbeitet viel mehr nach einem Gefühl und macht das auch aber unfassbar gut. Also ich habe Hochzeitsfotografie ist gar nicht meine Baustelle, ich habe das irgendwie zu Ausbildungszeiten mal ein paar Hochzeiten fotografiert, um mir irgendwie Urlaube finanzieren zu können, und ich würde nicht sagen, dass ich kläglich daran gescheitert bin, aber ich fühle es halt einfach gar nicht. Ich habe da gar keinen, ich kann mich da nicht reindenken. Und sie kann das unglaublich gut und ich bin wahnsinnig beeindruckt immer wieder von ihren Strecken. Ich gucke mir dann auch immer ganz, ganz regelmäßig mal irgendwie so ganze Galerien von ihr an, weil es mich
ja. Ja, ich habe jetzt auch ein paar Familienstrecken gesehen bei ihr und habe mir das angeguckt und habe gedacht so, wow, letzten Jahren selber viel gesehen, was solche Sachen angeht. Gefällt mir, ich bin gespannt, ich muss die Frage heute einfach stellen.
Ja, ich finde, das ist unglaublich hohes Niveau auch in diesem B2C-Bereich und ich bin da auch immer, ich mag auch überhaupt nicht, das liegt natürlich auch so ein bisschen daran, liegt auch daran, dass ich auch viele Freundinnen vor allem habe, die Fotografinnen sind. Ich mag das auch immer gar nicht, dass das so ein bisschen abgewertet wird, dass so Hochzeits- und Familienfotografie immer so ein bisschen, also zumindest so aus der Werbeschiene gucken, gibt es ja viele, die da so ein bisschen verächtlich drauf gucken, so wie die Werber dann auch ein bisschen verächtlich auf Corporate gucken. So gucken
ich wollte gerade sagen,
Leute verächtlich auf die Hochzeitsfotografen und
Teufelskreis.
Ich finde es aber total albern. Ich finde, Hochzeitsfotografie kann genauso beschissen sein, wie Werbefotografie beschissen sein kann. Genauso kann Hochzeitsfotografie aber auch wahnsinnig künstlerisch und einfühlsam und toll sein. Und ich finde, Julia macht das total großartig. Und ja klar, Fotografie ist omnipräsent irgendwie, ne? Das ist einfach Teil unseres Lebens. Und ich meine, zurzeit macht Julia Elternzeit, aber das Studio hier soll auch für sie dann, wenn sie wieder anfängt zu arbeiten, sein. So, sie hat immer ein Studio gehabt, das war vorher immer so ein bisschen außerhalb von Münster. Auf so einem Bauernhof hatte sie eine Scheune als Studio ausgebaut und jetzt ist so ein bisschen der Step irgendwie vom Dorf in die Stadt, weil das halt auch einfach irgendwie so im täglichen Doing mit einem Studio ein bisschen einfacher ist, wenn man das schnell erreichen kann. Aber deswegen, das ist, um wieder zu diesem Studio-Thema zurückzukommen, so wahnsinnig verrückt ist das am Ende gar nicht, weil ich teile mir das mit meiner Frau und die wird hier wahrscheinlich fast täglich arbeiten, während ich hier wahrscheinlich irgendwie gefühlt einmal im Monat irgendwie was machen werde. Aber ja, klar, Fotografie ist ein omnipräsentes Thema und das zieht sich auch durch, ne? Also mein Schwager ist auch Fotograf, viele Leute bei uns im Freundeskreis haben irgendwie was mit Fotografie zu tun. Die meisten Leute, die mir assistiert haben in der Vergangenheit oder aktuell assistieren, sind auch Teile meines Freundeskreises. Also es ist eine sehr, sehr fotografisch kreative Bubble, in der ich irgendwie unterwegs bin. Wenn ich abends Rennrad fahren gehe, wenn ich so rausgucke, werde ich das heute wahrscheinlich tun, dann ist irgendwie auch im Durchschnitt von den 10, 15 Leuten, mit denen ich da unterwegs bin, sind mindestens 5 oder 6 Leute irgendwie in der Kreativbranche unterwegs. Man redet viel über, klar, auch über Fotografie natürlich.
Sehr cool. Ja, wir haben viel über Fotografie gesprochen oder wie ich im Fall von Klaus mal so schön formuliert habe, Beyond Photography und alles, was drumherum ist. Ich muss sagen, es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich habe ungefähr mit sowas gerechnet bei dir. Freut mich sehr, dass es so geklappt hat und es freut mich vor allen Dingen sehr, dass du dir so viel Zeit genommen hast. Ja, das ist das, womit ich mich von dir gerne verabschieden möchte. Vielen, ja. Vielen herzlichen Dank.
Ich danke dir. Es hat mir auch riesig Spaß gemacht. Richtig gut. Danke.
Grüße nach Münster und wenn ich das nächste Mal beim Münsterland-Giro am Start stehe, sage ich dir Bescheid.
Ja, mach das auf jeden Fall.
Gut, ich wünsche dir was. Bis bald.
Dir auch. Mach's
danke.
Gut. Danke. Ciao.
Ciao. Wenn ihr Gästewünsche, spannende Fragen und Anregungen habt, wohin mit den Händen gibt es auch auf Instagram. Da wird übrigens auch jede Ausgabe angekündigt. Schreiben könnt ihr sonst auch gerne eine Mail an podcast@nilshendrikmüller.de. Abonnenten, positive Bewertung oder initiative Verbreitung werden natürlich auch gerne genommen. In diesem Sinne und bis zum nächsten Mal. Dankeschön. Tschüss.